Euch erwartet ein Podcast von Karin und Ture, frisch aus der Sockenpuppenrepublik.
Röttcast.
Der letzte Videotheken-Podcast der Welt.
Manchmal mit Gästen und anderen Themen. Teil 1. Worum geht es?
Hallo Karin.
Hallo Ture.
Willkommen beim Röttcast.
Herzlich willkommen.
Wir waren in der Videothek.
Yes, indeed.
Ja. Und wir haben einen Film geliehen.
Und wir haben einen Film geliehen.
Welchen stimmt. Film haben wir denn geliehen?
Wir haben geliehen, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Eine, mal wieder, Überraschung, eine Buchverfilmung, eine Romanverfilmung.
Ja, diesmal hast du den Film sogar gelesen, bevor du das Buch
geguckt hast. Ganz genau. Ich habe mit 12 oder so, behaupte ich jetzt einfach, das Buch gelesen.
Im Schulunterricht?
Nee.
Ich habe gelesen, das ist ein typisches Schulunterrichtbuch. Ich habe es aber nicht im Schulunterricht gelesen. Mir war das neu. Wir haben andere Sachen gelesen. Aber ich glaube, ähnliche Sachen. Ja, was für ein Film war das denn? Ist das denn? Wird das denn gewesen sein?
Es ist ein Film über ein Mädchen.
Wie heißt denn der?
Wie heißt denn der?
Der Film.
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl.
Ach, haben wir schon gesagt.
Habe ich schon gesagt. So wie das Buch. Und in diesem Film geht es darum, dass ein Mädchen von noch nicht 10 mit seinen Eltern, mit ihren Eltern, ohne ihr rosa Kaninchen aus Deutschland flieht, 1933, weil der Vater Kritiker, also eigentlich ist er Theaterkritiker, aber
halt auch Nationalsozialist-Kritiker.
Genau, auch Nazi-Kritiker. Und der steht auf einer Liste und wird freundlicherweise von einem anonym bleibenden Polizisten gewarnt und dann flieht erst er und holt seine Familie nach über Zürich und irgendwo in der tiefen Schweiz, in den Bergen und Paris nach London. Und wir erfahren halt hauptsächlich ausschließlich aus der Perspektive dieses Mädchens, was Flucht und Verlust der Arbeit der Eltern mit der Lebenslage auch eines Kindes macht.
Es ist ein Jugendfilm. Die Verfilmung eines Jugendromans eigentlich, oder?
Nee, der Roman ist schon eher für Kinder.
Ist schon Kinder, das heißt, die Altersklasse ist angehoben worden für den Film.
Ja, ich meine, es ist ja oft so, dass wenn du Dinge tatsächlich, also wenn du sie liest, liegt es ja bei dir, wie sehr du das in dich aufnimmst. Also, ne? Lesen bedeutet ja schon meistens, vor allem wenn es Dinge sind, die einen belasten, so ein Abstand. Aber wenn etwas mit real, also mit bewegten Bildern und mit mit gesprochener Sprache und auch noch Musik unterlegt ist, dann rutscht es halt näher an deine Empfindsamkeit. Also es kommt dir näher in deinem, dass du unmittelbar mitfühlst. Und Buch lesen kann man ja dann irgendwie, oder man macht anders Pause als in einem Film.
Wenn es ein Kinderbuch ist, war das dann auch ein Vorlesebuch?
Nee, aber Kinder sind, ist man ja, bis man 14 ist.
Ja, klar, aber das versuchst gerade einzuordnen, welche Art von
Kind. Nee, das ist schon ein Buch, was man selber liest. Also natürlich kann man sich das auch vorlesen lassen, aber ist halt kein, ich würde nicht sagen, man kann es Kindern am Bett vorlesen.
Also keine gute Nacht.
Das ist keine gute
Nachtgeschichte. Ja, eine schlechte Nachtgeschichte. Das sind eines der Bücher, wenn man wirklich will, dass die Kinder bei einem im Bett schlafen, noch, aber es nicht zugeben möchte.
Nein, ich finde, so ist es auch nicht. Also, ja, wenn ich mit 12 gelesen habe, ist das jetzt 26 Jahre her. Aber deswegen, ich kann mich da nicht mehr so richtig gut dran erinnern. Aber ich fand es nicht, also da würde ich mich tatsächlich dran erinnern können, dass ich es wirklich gruselig oder beängstigend fand. Weil gut, das ist ja auch so, wenn man das tatsächlich mit 12 liest, dann hat man ja von dem ganzen, also behaupte ich.
Also du willst jetzt darauf hinaus, dass da schon eine Form von Mitgehen ist, im Sinne von.
Also man geht anders mit, wenn man die Geschichte kennt. Also wenn man die Zeitabläufe der 30er und 40er Jahre kennt, macht das Buch wahrscheinlich und der Film, da wissen wir es ja jetzt bewusst, macht mehr mit einem, als wenn man unbedarft an die Sache rangeht, wenn man letztendlich einfach nur die Geschichte von einem Mädchen liest, das mit seinen Eltern woanders hinreist, weil es zu Hause diffus unsicher wird.
Plopp. Infobox. Plopp. Plopp. Infobox. Gesehen haben wir Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, eine Verfilmung aus dem Jahr 2019 des gleichnamigen Romans von Judith Kehr aus dem Jahr 1971. Jo, und Regie hat geführt Caroline Link und ich glaube, du meintest, die kennst du, ne?
Ja, ich weiß, habe aber vergessen, warum.
Und Anna Brüggemann, sagt dir das was?
Ja.
Ja? Erzähl.
Die hat Renn, wenn du kannst geschrieben Hauptgespielt. Die hat Drei Zimmer, Küche, Bad geschrieben und mit einer Hauptrolle gespielt.
Ich glaube, wir sollten mal eine Anna Brüggemann
Reihe machen.
Ja. Ich glaube nämlich, auf die stehst du ziemlich und ich auch.
Und ich habe noch einen anderen Film. Ich weiß nicht, ob sie den auch geschrieben hat, aber da spielt sie auch eine der Hauptrollen. Auch ein ganz großartiger Film. Berlin am Meer.
Wenn man Caroline Link bei IMDb angibt, kommt man aber auch direkt auf sehr bekannte Sachen.
Hat sie nicht Irgendwo in Afrika?
Genau, Nirgendwo in Afrika.
Nirgendwo. Ja, genau, der Roman heißt, glaube ich, Irgendwo, oder? Nee, der heißt auch Nirgendwo, egal.
Jenseits der Stille, Pünktchen und Anton.
Ach genau, Jenseits der Stille.
Sehen kann man den Film bei Cineplex Home und Amazon Prime und natürlich auf optischen Datenträgern. Aber alles halt im Bezahlbereich. Also,
ja. Noch gibt es ihn nicht. Aber so alt ist er ja auch noch nicht.
So alt ist er auch noch nicht, genau. Plopp.
Plopp, plopp, plopp.
Teil 2. Eine Fluchtgeschichte. Wir haben ja jetzt eine Fluchtgeschichte aus den 30ern, also aus gerade mal Nazi-Deutschland heraus. Also ganz gerade mal. Also sie fliehen quasi mit der Wahl Hitlers aus Deutschland.
Ja.
Das ist tatsächlich der
direkte. Also mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler.
Mit der Ernennung, der ist ja damals, die sind eine Minderheit, ne?
Nee, sie hatten keine Mehrheit, aber sie waren so viele, dass die deutschen Nationalen gedacht haben und die eigentlich dem Kaiser hinterherdingsten. Ja, also so einer einer Person und so. Sich dachten, komm, dann machen wir jetzt mit denen eine Koalition, weil im Prinzip erstmal wollen die ja auch Dinge, die wir auch wollen. Das heißt, unsere Sachen kommen schneller durch und wir kriegen die schon gehandelt.
Das ist eine Fluchtgeschichte aus Nazi-Deutschland heraus und damit auch eine NS-Zeitgeschichte, aber noch keine Kriegsgeschichte. Und diese ganz harten Szenen, die wir damit verbinden, wie räubernde SS-Scherben und prügelnde SA und.
Es gibt ja nicht mal, deswswegen sagte ich eben, wenn man das nicht kennt, ist das Einzige, was man von der ganzen, also von der Bedrohung wahrnimmt, so eine diffuse Sorge, die sich überall breit macht und so ein Wissen, dass es ein paar Leute gibt, die gefährlich für einen sein könnten. Und mehr kommt nicht vor.
Also, jetzt ganz grundsätzlich haben wir es mit einer Fluchtgeschichte aus Nazi-Deutschland zu tun, ganz am Anfang von Nazi-Deutschland, zur Wahl von Hitler, noch vor dem Krieg. Also es ist wirklich eine reine Fluchtgeschichte, was ziemlich harter Tobak ist, als Kinderfilm, basierend auf einem Kinderbuch und dann auch noch autobiografisch. Das heißt, die Hauptfigur, die Judith Kerr, hat das Buch über sich und ihre Familie selbst geschrieben, in kindgerechter Form. Man muss auch dazu sagen, dass die in England eine sehr, sehr bekannte, also schon bevor sie dieses Buch geschrieben hat, bekannte Kinderbuchautorin war. Es ist auch alles aus einer sehr kindlichen Perspektive und der Film macht dasselbe. Also erzählt auch aus einer sehr kindlichen Perspektive, fügt aber Satz Erwachsenenperspektive durch Dialoge und so hinzu.
Ja.
Ja.
Was ja kaum anders geht. Also ne, sobald Eltern oder Erwachsene mit Kindern in Kontakt treten und sie ernst nehmen, kommt immer eine Erwachsenenperspektive mit rein. Da müsste man einen Film machen, in dem kein Erwachsenen vorkommt.
Und das alles ist harter Tobak, der erstaunlich gelassen und undramatisch mit diesem harten Tobak umgeht. Und das hat mich beeindruckt. Diese Gelassenheit wünsche ich mir im Umgang auch tatsächlich von, also nicht, dass das Thema gelassen ist, das Thema verdient eine gewisse Anspannung.
Ja, aber die war ja auch nicht weg.
Die war nicht weg, aber es ist keine Überdramatisierung.
Nee, und es gibt keine. Also es gibt nicht diese klassischen, egal was, also es muss ja nicht unbedingt mit Verfolgung bei den Nazis, sondern es generell neigt ja Kino dazu, bestimmte Ereignisse im Leben als das eine Ding, was alles andere verändert. Und da ist es, finde ich, bei ganz vielen Sachen, also die sind alle für sich genommen schon doof, aber letztendlich verändern sie die Menschen erst durch ihr geballtes Aufkommen.
Im Kern ist es eine Familiengeschichte auch. Auf der Flucht.
Mhm.
Es ist am allerwenigsten eine NS-Erzählung. Es ist auch eine NS-Erzählung, aber die ist tatsächlich mehr Auslöser und Antreiber als die eigentliche Erzählung der Geschichte. erzählt wird, wie die Familie mit der Situation umgeht und was im Inneren mit der Familie dadurch passiert. Und dadurch macht der Film etwas, was meiner Meinung nach viel zu selten passiert. Der bricht diesen ganzen riesigen Schrecken, dieses riesige, bösartige Ding, was damals passiert ist, was glaube ich, mit Worten in seiner Gesamtheit kaum zu umschreiben ist, auf das runter, was es letztendlich wirklich schrecklich gemacht hat. Auf das, was es mit den Menschen, mit den Familien und so gemacht hat. Und das sieht man viel zu selten. Was man viel öfters halt sieht, ist halt der Versuch, diesen riesigen Schrecken darzustellen, ohne dass die einfache Familie und was dort im Inneren mit Menschen passiert, wie die damit umgehen müssen. Denn würde nicht für den Einzelnen das schrecklich sein, wäre es auch gar nicht schrecklich. Dann, ja, da fehlen wir dann doch wieder die.
Naja, letztendlich machen, also, oder, naja, weiß ich nicht, ich finde, es macht es halt irgendwie anders fassbar, als die gehen, aus Deutschland weggehen. Also selbst wenn man wie der Vater so hart in der Öffentlichkeit steht, ist es ja noch nicht direkt gefährlich. Also verstehst du, es ist nicht für körperlich gefährlich. Also man sieht es, also es kommt zumindest nichts davon vor. Aber dennoch ist das allererste, was in diesem Film, sobald die Perspektive nicht mehr nur auf diesem jetzt gerade zu Hause sein liegt, und das dauert, glaube ich, keine 10 Minuten.
Nee, das geht sehr schnell.
Merkt man schon dieses diffuse Gefühl, was auch jetzt oder heute wieder oder immer noch Menschen aus bestimmten Bereichen haben. Ne? Dass so grundlegende Dinge nicht mehr sicher sind. Dass also schon eine 9-Jährige, wenn sie auf bestimmte Leute trifft, weiß, dass es irgendwie nicht so gut enden kann. Das ist aber ja trotzdem auch undramatisch erzählt. Das meinte ich eben mit diesem, jedes Einzelne ist irgendwie doof, wie zum Beispiel dies beim Fasching und dann kommen 3, die sich nicht mal wirklich verkleidet haben in ihrer Jungvolk-Uniform und verkloppen ihren großen Bruder.
Das ist ja auch aus damaliger Perspektive gesehen, wie du vorhin ja auch meintest, was wir heute wissen, erlaubt uns das anders zu bewerten als die Personen, die mittendrin stecken. Aus heutiger Perspektive hat das noch eine ganz andere Dimension, weil wir wissen, wo es hinläuft und wie es endet.
Ja, und dennoch ist es ja schon
damals
so.
Damals waren es noch einfach eine weitere Jugendorganisation, Kids in Uniform.
Nee. Weil schon vor 33 und ab 33 ganz besonders, die in ihren die hatten ja diese komischen Heimabende, also bei den Mädchen hieß das Heimabende, bei den Jungs war das halt, die treffen sich. Ne? Eigentlich von der Grundstruktur, wie das bis heute Pfadfinder tun, die treffen sich einmal die Woche zu einer Gruppenstunde. Aber die HJ-Jungs ziehen los, das sind so 15 Kids. Und der die anführt, ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 14, 15, 16. Und die Kids, die hinterherlaufen, die Jüngsten sind ja 10, 12. Und die ziehen los und verkloppen Mitte 33 schon Leute, also auch Erwachsene, die ihnen zum Beispiel nicht den Hitlergruß entgegenstrecken.
War das ein Alleinstellungsmerkmal von denen?
Ja.
Ja.
Ja, weil alle anderen, auch hier Rotfrontkämpferbund, die hatten ja auch ihre Jugendgruppen, den war es letztendlich, solange man, also ne, so, die haben nicht offensiv Leute bedrängt, irgendwie die Faust hochzuheben oder so ein Quatsch. Das war ein reines Alleinstellungsmerkmal der HJ. Und als sie dann die einzige Jugendorganisation sind, fangen sie tatsächlich auch richtig an, Hetzjagd auf Kinder zu machen in ihrem Viertel, in ihrer Straße, die nicht in die HJ gehen.
Also das heißt, denen war schon damals bewusst, dass die gefährlich sind.
Also wer nicht mit eintritt und wem klar ist, dass das, oder der bewusst sagt, ich will das nicht, weiß schon an Mitte 33, dass das sehr ungemütlich wird.
Teil 3, diese Familie.
Ich will zur Familie. Ich will drüber reden, was für eine Familie ist das überhaupt? Mhm. Und warum diese Familie fliehen musste und warum das so schnell deutlich wird, wenn man nur ein bisschen was über die Zeit weiß. Ohne dass das wirklich auch groß thematisiert werden muss. Allein dadurch, dass man diese Familien, wie sie miteinander umgeht und mit anderen umgeht, beobachtet.
Ja, und man weiß, was die beiden für einen Beruf haben.
Gut, fangen wir mit den Eltern an.
Also der Vater ist ein Theaterkritiker und schreibt aber auch in Zeitungen sozusagen, ich würde mal sagen, Gesellschaftskritik und hat auch, ich würde es Radio-Essays nennen. ne, dass er auch im Radio darüber spricht oder halt seine Texte liest.
Und er ist eigentlich, genau, er gehört zur kulturellen Milite des Landes, kann man glaube ich so sagen. Ne? Es ist diese Art von Theaterkritiker, dessen Kritik Einfluss auf Karrieren nimmt.
Ja.
Er schreibt Zeitungsartikel. Er schreibt für seine Zeit gefährliche Zeitungsartikel, weil er den aufkommenden Nationalsozialismus nicht nur kritisiert, sondern als allgemeine Gefahr beschreibt, als etwas, was schlimm sein wird. Er ist, man könnte sagen, der Prototyp des Liberalen. Ich würde sagen, er würde heute nicht weiter auffallen. Insgesamt haben wir es mit einer sehr modernen Familie zu tun. Das heißt, er kommuniziert eigentlich die ganze Zeit dem kommenden Regime, ihr werdet mich nicht mögen.
Und ich sehe, was ihr da tut. Mir könnt ihr nichts vorgaukeln.
Er ist der weise Ratgeber seiner Kinder. Er ist in der Erziehung kein bisschen autoritär, sondern mehr beratend.
Man kann grundsätzlich sagen, es ist eine sehr moderne Familie.
Ja, es ist so eine hypermoderne Familie.
Also die fällt ja, die passt in das, was wir heute immer noch als sozusagen als Ideal für eine funktionierende Familie sehen. Die Eltern, die ihr eigenes Ding machen und ihre Kinder in einem gewissen Rahmen mit einbeziehen.
Sogar sehr weit. Also,
ja, nein, ich meine jetzt, bevor das alles losgeht.
Ja, aber Sie haben halt die Ausstrahlung, das kommt vielleicht bei der Formulierung so falsch rüber, im Sinne, dass sie haben ja immer Interesse für ihre Kinder und eigentlich auch immer Zeit.
Ja, aber das meine ich ja gar nicht.
Ja. Sondern
ich meine dieses, dass sie dabei sind, also Arbeit und so wird nicht von ihnen abgetrennt, wenn die zu Hause arbeiten, die Eltern. Und sie werden in die Gedankenwelt mit einbezogen, so, also auf kindgerechtem Niveau.
Man nimmt sich allgemein in der Familie gegenseitig sehr ernst. Und die Geschwister untereinander vielleicht noch am wenigsten.
Aber es sind ja, aber selbst für Geschwister sind sie ja insgesamt sehr nett zueinander. Also
man ist allgemein sehr zugewandt zueinander.
Ja.
Ja.
Und alle, also sowohl die Eltern miteinander als auch die Eltern den Kindern gegenüber und letztendlich das können Kinder aber ja auch nur, wenn man es ihnen vorlebt. Die Kinder untereinander auch haben viel Bewusstsein dafür, dass nicht jeder alles gleich gut kann und macht und auch nicht auf gleichem Wege. Und deswegen sind sie ja selbst für heute immer noch sehr modern. Und es werden mehr. Allerdings darf man ja auch nicht vergessen, die haben natürlich auch finanziell die Mittel. Die haben eine Haushälterin.
Ja, die sind...
Und ein echt großes Haus.
Die sind, ja, die gehören zur Elite.
Genau, kulturell, sie gehören kulturell und auch finanziell
zur Oberschicht.
Zur Oberschicht. Und selbst die sozusagen die Hausfrau...
Ja, es wird ja mehrmals erwähnt, dass sie nicht kochen kann, die Hausfrau.
Naja, aber die Frau, die das Haus schmeißt,
die
Haushälterin,
die Kinder.
Ist ja nicht nur Haushälterin, sondern halt wie das zu der Zeit, wenn man sich eine...
Gut bezahlte Oma oder weniger gut bezahlte Omasatz.
Naja, ja, die kocht halt für die Familie, die macht den Haushalt und die Wäsche und die Kindererziehung. Also nein, nicht die Erziehung, sondern sozusagen die Kinderumsorgung. Also tatsächlich die Hauskinderwirtschafterin. Die ist tatsächlich so wie fast wie eine Oma in der Familie aufgenommen. Aber eben nur fast.
Ja, natürlich, die ist eine Oma, die man notfalls entlassen kann.
Ja, was sie dann nicht in dem Sinne nicht tun. Aber als halt klar wird, dass die Familie nicht zurückkommt fürs Erste, ist sie halt, und vor allem, weil ja auch alles eingezogen wird, beschlagnahmt wird, hat sie halt keine Arbeit mehr. Und damit hat sie auch kein Geld mehr. Also muss sie was anderes tun.
Was sie auch tut, was wir im Laufe des Films erfahren.
Wo ihr nicht viel anderes übrig bleibt.
Dann haben wir noch die Mutter, Dorothea Kemper.
Ich würde ja sagen, sie ist Opernsängerin und Pianistin.
Ich habe mitbekommen, sie schreibt eine Oper.
Ah, okay. Dann ist sie wahrscheinlich Pianistin und, wie heißt das jetzt? Mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Komponist.
Komponistin, danke.
Pianistin und Komponistin, genau.
Auf jeden Fall ist sie auch hochgebildet und auch da merkt man wieder die Modernität der Familie. Sie macht das ja auch. Also sie ist nicht, weil sie einen 13-jährigen oder noch zu, der ist schon 13 und ein Sohn und eine 9-jährige Tochter hat, heißt das nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit zu Hause hockt. Ja, und dann die Kinder, sie geht halt noch auf die Volksschule, was man halt so tut in Deutschland zu dieser Zeit.
In dem Alter,
und er ist schon auf dem Gymnasium.
Das heißt,
es ist zu der Zeit in Deutschland, glaube ich, weil ich meine, in Berlin ist es so, man kann entweder Man wechselt halt nach 4 Jahren Volksschule aufs Gymnasium. Oder man bleibt 6 Jahre auf der Volksschule und hat dann einen Mindestabschluss und geht dann in die Lehre.
Das heißt, es herrscht ein gewisser freier Geist in dieser Familie.
Ja, weil auch die Tochter wird ja tatsächlich so weit, also sie wird ja so unterstützt, dass sie tatsächlich auch später aufs Gymnasium gehen soll. Das kommt ja später im Film nochmal zur Diskussion, dass man auf bestimmte Schulen nicht geht, weil da wird kein Latein unterrichtet. Das braucht man aber zu der Zeit in Deutschland, um irgendwie an der Uni was werden zu können. Und sie wird auch insgesamt, das fällt halt auf, wenn sie in der Schweiz sind, sehr modern erzogen, weil ihre Kleider sind kürzer. Also ist halt klasse Stadt, Land. Also und Berlin, was ja zu der Zeit tatsächlich massiv, gerade in der Oberschicht von den 20er Jahren profitiert, was Offenheit und Möglichkeiten für alle möglichen Menschen angeht. Und das ist halt irgendwie anscheinend in Paris, das war mir auch nicht so klar, anders gelaufen. Weil sie geht ja in Paris, geht Anna ja auch auf eine Privatschule. Ah, nee, gar nicht, sie geht auf eine öffentliche Schule, aber irgendeine besondere Mädchen, weiß ich nicht, was Schule. Da tragen die alle bis hochgeschlossene Kittel.
Wobei ich den Eindruck hatte, dass es wirklich eine Schule war für höhere Töchter, wo man wirklich Nadelarbeiten und.
Das hat man aber, das hat man in Deutschland auch, ja. Während die Jungs Sportunterricht hatten die Mädchen tatsächlich Handarbeitsunterricht. So, aber und in der Schweiz ist es noch viel krasser, da haben die Mädchen tatsächlich alle dirndellange, also wadenlange Kleider, Röcke an und sie läuft die ganze Zeit mit einem Kleid rum, das gerade ihre Unterhose bedeckt.
Und da sind wir schon mitten in der Flucht.
Teil 4. Diese Familie und der Faschismus. Und da sind wir schon mitten in der Flucht, aber letztendlich ist das vor der Flucht ja auch nicht sehr lange.
Nee, das, wie gesagt, es geht in vielerlei Hinsicht sehr schnell. Es ist quasi, lernen wir den Vater einmal kurz kennen und am nächsten Tag ist er weg.
Genau. Aber wo ja selbst da, also ich meine, dass der Vater liegt krank in seinem Arbeitszimmer, auf seinem Schlafsofa-Ding und die Tochter darf halt einfach so da rein und unterhält sich mit ihm darüber, dass sie nur Katastrophenbilder malt und sich fragt, ob es stimmt, dass man das nicht malen darf. Und ob sie jetzt vielleicht bescheuert, also so nach dem Motto, ob sie jetzt vielleicht spinnt, weil man ihr das in der Schule so gesagt hat. Sie soll doch mal was Schönes malen.
Ich glaube ja auch, dass Nazis kitschig sind.
Ja.
Also dass diese Ideologie, diese Grundidee zutiefst kitschig ist, weil man fantasiert eine schöne, in Anführungszeichen, aus deren Perspektive eine schöne Welt, wobei die nur dann funktionieren kann, wenn alle so tun, als ob. Keine echten Gefühle,
vor allem keine Gefühle an die andere, also weil gar keine Gefühle
stehen. Nein, keine ja echten Gefühle.
Naja, ich weiß nicht, also ich meine, also jemanden verehren und so ist ja jetzt vielleicht, ist ja kein unechtes oder irgendwie, ne? Aber es gibt keine differenzierten Gefühle.
Mit echt meine ich in dem Fall echte Gefühle, die aus einem selbst, aus seiner eigenen Situation kommen und die nicht die vorgeschriebenen, die sind richtig und die sind falsch Gefühle sind. Verstehst du, wie ich das meine? Also keine echten Gefühle im Sinne von, das sind meine Gefühle, die habe ich entwickelt und die gehören auch nur mir, sondern die kennen ja nur so Kollektivgefühle. Plopp, 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 plopp.
Wahrscheinlich wäre es richtiger zu sagen, dass sie wiederum von Kollektivgefühlen behaupten würden, dass dies die einzig wahren Gefühle sind, beziehungsweise die einzig wertvollen Gefühle, die einzigen Gefühle, die man den Einzelnen wirklich zugestehen kann.
Ja, und halt diese undifferenzierten.
Genau.
Beziehungsweise halt auch nie selbstreflektierte Gefühle. Und das es geht immer nur darum, wütend ist man auf drumherum, damit man innerlich besser zusammenhält.
Und da sind wir halt bei Kitsch. Kitsch ist etwas, was dir ein Gefühl vorschreiben möchte. Was so stark auf deinen Gefühlen rumtrampelt, dass das auch nur genau dieses Gefühl auslöst. Also natürlich sind die echt, aber die sind nicht.
Ja, sie sind halt nichts, womit man, an dem man zum einen wachsen kann, an dem man sich selber besser kennenlernt und an dem man an seinem Leben oder seiner Situation vielleicht auch verändert. Damit aus einem selbst heraus die Dinge sich verändern, wenn man zum Beispiel traurig und unglücklich ist.
Wie erstaunlich gefährlich kann Kitsch sein. Weißt du, warum es so gefährlich sein kann? Weil es halt nicht mit sich selbst beschäftigen ist. Und man nicht weiß, warum man so ist und so tut.
Oft ja so ein
und so fühlt.
Also das, was auf der einen Seite ja sehr praktisch und auch manchmal, also auch helfen kann und gesund sein kann am Kitsch, dieses, dass man überhaupt, wenn man sich diffus irgendwie fühlt, dann ist es ja leichter, über was Kitschiges, ein kitschiges Lied oder auch mal einen kitschigen Film da ranzukommen, weil es sozusagen auf leicht zugänglicher Ebene den Zugang ermöglicht, dass man, es krummelt einem im Bauch und dann hört man vielleicht, weiß ich nicht, dann hört man so ein Faustschlagerlied, so denn man es ertragen kann und versteht vielleicht, ach, das, was in mir grummelt, ist Enttäuschung. Gefährlich wird der Kitsch dann im nächsten Schritt, wenn man nicht überlegt, kann es sein, dass ich einfach wegen falscher innerer Erwartungen enttäuscht bin, sondern dann schlägt es um in, du bist so böse, weil du mich enttäuscht hast. Und damit hat man ja nichts gewonnen.
Außer einen Konflikt.
Außer noch mehr Konflikt.
Einen eigentlich fast nicht lösbaren Konflikt, weil ja keiner genau weiß, was gerade los ist.
Genau,
außer dass
wenn
Konflikt
man sich mit seinem Gefühl von Enttäuschung auseinandersetzt und dann feststellt, ja, da habe ich eine Anforderung an jemanden gestellt, die unter der ich nicht handeln will, dann kann der ja trotzdem schuld sein. Das will ich ja nicht damit sagen, dass man immer nur selber schuld ist.
Und genau da haben wir, glaube ich, den Punkt erwischt, warum diese Familie so gefährlich für dieses System ist. Und warum dieses System, diese Familie auf jeden Fall loswerden möchte. Und zwar ganz schnell, ganz früh.
Völlig, das, ja, und vor allem unabhängig davon, dass sie Juden sind.
Ja, das kommt noch on top. Das bräuchte die Geschichte und diese Familie noch nicht mal, um so vollkommen...
Er würde trotzdem im KZ landen. Da würden nur die Familie wäre nicht mit dem Leben bedroht. Aber
das hilft den Nazis nur im Sinne von, dass die ganzen Vorurteile jetzt nochmal schön an dieser Familie abdeklarieren können.
Ja,
weil
sie können vor allem an Leute, die auch intellektuell sind, aber keine Juden liefern. So, wir bedrohen nicht alle Intellektuellen, noch nicht, aber das sagen wir nicht, sondern die sind Juden.
Aber darum geht es gar nicht in dem Augenblick. Nee. Das kommt nur on top, weil tatsächlich fürs einfach nur Jude sein hast du zu dem Zeitpunkt, wo sie an die Macht kommen, hast du so noch so eine die Möglichkeit, sich einzubilden, das wird alles noch. Aber nicht diese Familie. Diese Familie hat in der Hinsicht Glück gehabt, und zwar soweit man in dieser Situation überhaupt Glück haben kann, gerade weil sie so gefährlich sind. Und sie sind halt so gefährlich, weil, darauf wollte ich gerade hinaus, sie sind so gefährlich, weil diese Verweigerung der Authentizität, dieses Nicht-Überlegen, was ist mit mir los, diese Familie fördert bei ihren Kindern genau das Gegenteil.
Und sie fördert ja letztendlich der Vater mit seinen Artikeln, also man hört ja so ein ganz klein bisschen von seiner Radioansprache. Und da ist ja auch, dass er nicht sagt, ihr seid alle scheiße, ne? Und alle sind scheiße per se, weil sie Nazis wählen oder weil die jetzt an die Macht kommen. Sondern er sagt, schaut euch genau an, was da gerade passiert. Und das ist tatsächlich das Gefährliche.
Und das macht der Film und wahrscheinlich doch das Buch, aber der Film macht das. Und das fand ich jetzt das Elegante daran, dass es diese große Geschichte auch aufs Familiäre runterbricht. Ja. Indem er halt auch zeigt, dass es diese Nazi-Verkitschtheit, dieses du willst unsere großen Gefühle nicht mitmachen, deswegen bist du böse. Und genau das ist das, was sie gemacht haben. Ja. Sie haben Leute ihre Gefühle und ihre Weltsicht vorgeworfen. Sie haben Menschen vorgeworfen, dass sie andere Menschen sind und anders fühlen, als sie es ihnen vorschreiben möchten. Ja. Dass diese Familie genau das Gegenteil macht. Das sieht man halt in dieser kleinen Szene, die wir mit dem Bild hatten, wo die halt nach Hause kommt und ihr gesagt wurde, mal doch was Schönes.
Das Mädchen möchte momentan aber nichts Schönes malen. Einfach mit der Begründung, dass es sie momentan nur zu Katastrophen zieht.
Und der Vater meinte, wieso, wenn das in dir drin steckt und das raus muss, dann ist es das Schönste, was du malen kannst. Das sagt er nicht wortwörtlich, aber es läuft darauf hinaus. Er bestärkt das Kind, da drin seine eigenen Gefühle auszudrücken und nicht das, was die Lehrerin oder der Lehrer, ich weiß gar nicht mehr, gerne sehen möchte, dass das Kind fühlt.
Ja, beziehungsweise womit auch die Drumherums sich beschäftigen können wollen. Also ne, wenn Kinder immer nur beziehungsweise vor allem Mädchen bis heute, wenn sie irgendwelche Prinzessinnen und Schlösser und Regenbögen und Blümchen malen, dann kann man einfach sagen, ach, da hast du dir ja viel Mühe gegeben. Da muss man sich nicht mit beschäftigen, tiefergehend, wo wir wieder beim Kitsch wären. Der Kitsch beschäftigt sich ja auch nicht damit, warum auf einem, weiß ich nicht, was Bild die Leute der Madonna so zu Füßen liegen.
Und weil die Familie halt so ist und das auch da stark nach außen trägt, deswegen muss sie weg. Und natürlich hätten sie früher oder später weg müssen, weil sie Juden sind.
Ja,
aber dass sie jetzt sofort, direkt am Anfang, sie sind ja direkt auch am Anfang auf einer Liste für Leute.
Das ist die erste KZ-Liste.
Für Leute, die direkt eingesammelt werden.
Genau.
Dich kriegen wir, wenn wir in einer Macht sind, Doppelpunkt-Liste. Etwas, was man heutzutage auch wieder hört.
Also die waren nie weg, glaube ich. Aber sie waren nie so offen sagbar, also oder die letzten 60, 70 Jahre nicht so offen sagbar, wie das jetzt Leute stolz darauf sind, zu sagen, wenn wir erstmal an der Macht sind.
Und das ist deren Glück in einer zutiefst unglücklichen Situation. Dadurch, dass sie so früh erfahren, dass sie angegriffen werden. Also einerseits besteht deren Glück darin, dass sie sehr viel schneller und sehr viel härter angegriffen werden, als wenn sie einfach nur für sich so wären, wie sie sind. Und es rechtzeitig erfahren, weil sie haben nicht die Chance, sich der Illusion hinzugeben, wie sich viele andere Familien hingeben. Es wird schon wieder besser werden. Sie haben nicht die Chance, sich immer wieder zu überlegen, sollen wir jetzt weggehen oder sollen wir nicht weggehen, weil der Druck halt noch nicht so groß ist, wie er irgendwann dann plötzlich wird.
Ja, und gleichzeitig ist der Vater so bekannt, dass sich irgendwo in der Berliner Polizei jemand, der die Liste sieht, sagt, das will ich aber so nicht. Und die Familie vorwarnt, dass der Vater abgeholt werden soll.
Sie kommen noch raus zu einem Zeitpunkt, wo es gut geht.
Also, weil es ist ja kurz danach, dass tatsächlich auch Grenzbeamte, ne, das kommt ja auch ziemlich direkt, dass die ihre Sachen packen. Zwei Tage, nachdem der Vater weg ist, fahren die anderen ja auch los. Dass der Grenzbeamte zwar irgendwie den Namen schon mal gehört hat, aber es gibt noch keine Listen, die auf jedem Polizei- und Grenzpolizeirevier liegen, die man im Zweifelsfall vergleicht, die auch in der Tasche haben.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sie fahren in die Schweiz. Die Schweiz lässt sie noch rein. Später, ich weiß nicht, auf welchem Punkt es war, aber es gibt einen Punkt, ab dem du nicht mehr reingekommen bist als Flüchtling aus Deutschland in die Schweiz.
Ja, und auch da ist ja schon, wird ja schon sehr genau gefragt. Der Schweizer Zollbeamte fragt ja sehr genau, was wollen Sie denn da?
Auch unglaublich nette schweizerische Art und Weise.
Und als er dann irgendwie registriert, da haben sie ja auch wieder Glück, weil nicht jeder Schweizer Beamte zu der Zeit Leuten, die in Gefahr sind, wohlgesonnen. Also auch da schon nicht.
Das Üble am Antisemitismus ist ja, also überhaupt an
Antis,
an personenbezogenen Hass, nur weil du einfach einer Gruppe angehörst, ist ja, dass es erstmal die Begründung, die Gründe überhaupt, das ist ja erstmal alles rein virtuell. Das läuft ja nur in den Köpfen dieser Menschen ab. Das Üble daran ist, dass aus diesen virtuellen Gedanken- und Gefühlsgängen
so schnell
Handlungen werden.
Aber es ist auf jeden Fall für die Familie, also die erfüllen sozusagen jegliches Nazi-Feindbild, weil es einfach
Intelligenz hier.
Genau, reich, ja, sie sind einigermaßen gut finanziell, sie sind gut gebildet und vor allem leben sie nach innen und nach außen ein demokratisch aufgeklärtes, liberales Gesellschaftsleben,
das zwischenmenschliches Feindbild überhaupt war der Liberalismus und dem Juden wurde dann vorgeworfen, ihn zu propagieren und zu
und dann haben die Juden auch noch das Geld.
Und dann waren sie auch noch Bolschewisten.
Wenn sie nicht reich sind, sind sie Bolschewisten.
Sie waren kapitalistische, liberale, aufgeklärte Kommunisten.
Weil das total gut zusammengeht.
Aber alles eine große Verschwörung.
Ja, ja, sonst geht's ja nicht. Kleine Einzelverschwörungen könnte man ja platt machen.
Ja, man beschäftigt sich da gar nicht damit, was man da redet. Es ist auch scheißegal.
Nein, es ist ja, Hauptsache man ist wer anders. Man steht woanders. Und kann sagen, egal ob du Geld hast oder nicht, wir finden schon jemanden, der dich bedrohen will.
Und das ist eine Verhaltensweise, und die man dich durch alle Zeiten mehr oder weniger beobachten kann.
Ja, weil es einfach komplizierter ist, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich zum Beispiel einzugestehen, dass man manchmal auch einfach Pech hat, persönliches Pech oder einfach zu doof ist, im Sinne von nicht, weil man intellektuell dumm ist, sondern weil man Chancen und Möglichkeiten nicht ergriffen hat, weil man sie nicht sehen konnte. Also braucht man jemand anderen, weil das ist so leicht.
Also müssen andere fliehen.
Für Anna lange Zeit, eigentlich ja bis fast zum Schluss, am dramatischsten, dass ihr, weil sie nur ein Kuscheltier mitnehmen konnte, sie ihren rosa Hasen verloren hat.
Und da sind wir jetzt bei der Hauptfigur, das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht benannt. Das ist der Mittelpunkt der Geschichte, also die Hauptperspektive, die wir erleben, ist die des jüngsten Familienmitglieds, der Anna, die 9 Jahre, als sie mit der Flucht anfangen.
Sie ist 9, als sie in die Schweiz fahren.
Wir haben jetzt die Chance zu erklären, warum der Film so heißt, wie er heißt.
Habe ich doch schon dreimal.
Haben wir schon dreimal gesagt, dass
das...
Ja, aber warum muss sie das?
Also...
Weil sie ja fliehen, diese reiche Familie, plötzlich nur auf wenig Kopf hat, aus dem sie auch nur bald leben kann. Und deswegen die Kinder sich entscheiden müssen, was sie mitbringen.
Genau, sie müssen ja zum einen müssen sie das selber tragen können und zum anderen, aber viel wichtiger, man muss zu der Zeit suggerieren, man ist für eine Woche, meinetwegen auch zwei Wochen, irgendwo zu Besuch.
Man muss das allen suggerieren, auch den Nachbarn, auch der Mutter des besten Freundes des Jungs.
Ja, und genau, deswegen, also und es geht ja sogar so, man muss es sogar so weit verschleiern, dass man zu Hause, selbst vor den Kindern, weil man sich nicht sicher sein kann, logisch bei einem 12- und bei einer 9-Jährigen, dass sie vielleicht nicht doch was sagen, wird ja auch noch gesagt, der Vater, der ja, wie wir dann später erfahren, in die Schweiz geht, wird in der Familie gesagt, er geht nach Prag. Das heißt, selbst wenn eins von den Kindern was gesagt hätte, wären die ja in die völlig andere geografische Richtung suchen gegangen.
Stell dir mal vor, du erzählst deinen Kindern immer, also du lebst es vor, du erzählst ihnen immer, sei echt, sei du. Und plötzlich von einem Moment auf den anderen heißt es, sei nicht mehr echt. Jetzt musst du lügen. Krieg das mal mit 9 verarbeitet.
Ja, es ist wahrscheinlich für den, ganz ehrlich, es ist für die 9-Jährige leichter als für den 45-Jährigen.
Weil sie einfach noch flexibler im Kopf ist.
Ja, und weil richtig und falsch zwar auf der einen Seite gefühlsmäßig schon angelegt und auch schon relativ weit sind, aber der Einfluss, gerade bei der 9-Jährigen, den die Eltern, gerade wenn es, also ne, so wenn das Kind spürt, wenn es eine gute Bindung zu den Eltern hat, da ist jetzt was wichtiger als, ne? So,
ja.
Also sozusagen, weil ich finde, das wird auch schon so unterschwellig rübergebracht, dieses, wenn wir uns behalten wollen, ne? Also auch uns innerlich und in dem, wie wir sein wollen und sein können, dann müssen wir jetzt eine Zeit lang anders sein. Das wird ja schon im Zug, ne, mit diesem, wir sind auf Erholung, so, und das ist jetzt wichtig und ihr sagt einfach gar nichts. Und dann wird ja die Geschichte sogar noch ein bisschen verdramatisiert von der Mutter, weil sie im Zug in die Schweiz sagt, wir sind auf dem Weg zu einer Beerdigung.
Ja, um zu begründen.
Weil es im Frühsommer...
Warum genau. Die Kinder nicht in der Schule sind.
Genau, weil es schwierig ist, das mit der Erholung. Wobei, die ist ja schon krank. Anna ist ja schon krank im Zug. Hätte man sagen können, wir fahren weg, weil es in der Stadt, weil die Bergluft gesund ist. Aber ich finde es auch, ich hätte auch gesagt, wir sind auf dem Weg zu einer Beerdigung. Weil dann kommt auch keiner, untersucht das Kind und sagt im Zweifel dann noch, ja, wenn sie vielleicht ganz schlimm krank ist, können wir sie auch nicht einreisen lassen.
Wollen wir über Anna reden? Weißt du, an wem ich Anna, also die Hauptfigur des Films, ganz stark tatsächlich auch erinnert hat als Typ der Rolle? Anne Frank, dieses nicht auf den Mund gefallene.
Das ist ein bisschen zwischendurch, aber liebevoll, also so sympathisch, ein bisschen klugscheißig. Also nein, nicht klugscheißig, sondern man merkt einfach massiv, wie viel Zeit Anna mit Erwachsenen, die mit ihr also auf Augenhöhe sprechen, verbringt.
Kann sein, dass beide Mädchen recht ähnlich aufgewachsen sind, also im Umgang mit, in dem mit ihnen umgegangen wurde.
Das und vor allem auch, und das ist ja bis heute leider so, es gibt wesentlich weniger Mädchen als Jungs, die auch schon bei Willkommenskontakten auf ihren Intellekt und ihre Fähigkeiten angesprochen werden. Also es gibt Untersuchungen dazu, dass bis heute, und es wird ja anscheinend wieder schlimmer, also oder es wird wieder enger für beide Geschlechter. Also da gab es so Tests und Untersuchungen. Wenn Kinder in eine, also auf Erwachsene stoßen, dann werden Jungs in fast 90% der Fälle in kleine Gespräche, also so Smalltalk verwickelt, der sich darum dreht, was sie als letztes getan haben oder was sie gelesen haben. Wohingegen Mädchen als erstes einen positiven Kommentar darüber kriegen, wie schön ihr Kleid ist oder wie toll ihre Schuhe sind oder dass sie so besonders schön frisiert sind und nicht... Na, wie geht es dir? Was ist im Moment, was machst du im Moment am liebsten? Und das ist zu der Zeit ja noch viel mehr. Und ich glaube, das ist sowohl Anna als auch halt Anne Frank damals ganz anders groß geworden sind. Und ihnen wurde keine Zeitung vorenthalten.
Also nicht und ganz anders zueinander, sondern ganz anders zu dem...
als das gängige Rollen- und gesellschaftliche Bild, wie Erwachsene sich Mädchen gegenüber oder überhaupt Menschen, Mädchen und Frauen behandeln. Und Sprache letztendlich, also Kinder sind natürlich in der Lage, auch schon hochkomplex sprechen zu können und denken zu können, auch mit 9 oder 8. Aber man muss es halt mit ihnen tun. Und da, denke ich, sind sie sich tatsächlich sehr ähnlich.
Man muss es gefördert haben.
Ja, weil es wurde keine Buchauswahl getroffen. Ne? Das ist ja ein ganz, das finde ich, ist bis zum Ende ein ziemlich zentrales Thema des Films, dass die alles lesen dürfen und sogar sollen, was ihnen unter die Finger kommt. Ne, es gibt kein, nein, hier irgendwie zu Anna, Nein, lies keinen Robinson Crusoe, das ist eine Jungs-Abenteuergeschichte oder weiß ich nicht. Oder du brauchst keine Geschichtsbücher zu lesen, sondern es ist im Gegenteil ja sogar, wenn sie in Frankreich sind, findet es sowohl Vater als auch Mutter sehr dramatisch, dass sie in der Schule nur Zahlen lernt über Napoleon und nichts über seinen.
Jahreszahlen, das klassische Geschichte auf Jahreszahlen
Genau.
reduzieren, wo doch das Interessante
Eigentlich ist.
genau das nicht ist.
Ne, oder dann
Ja.
kriegt sie von ihrem Bruder diese Biografien-Dinger, diese, so ein Riesenschinken, wo irgendwie berühmte Persönlichkeiten Biografien drin sind. Und niemand sagt, das ist doch viel zu viel Information für dich, was bis heute ja generell bei Kindern gemacht wird, aber bei Mädchen halt besonders.
Ich finde das auch frech. Wenn
Es
ein
ist.
Kind sich da hinsetzt und ein Buch in die Hand nimmt und irgendwas daraus ziehen kann, und wenn es bloß vollkommener Blödsinn ist und urschöne Bilder, soll es das halt einfach tun,
Ja,
ne?
aber das ist halt, also
Also
letztendlich.
wie kann man ein Kind vorschreiben, dass es da was rausziehen kann?
Ja,
Oder
oder
nicht?
eben nicht. Ja, aber das ist gängig, das ist ja bis heute ein großes Problem, nicht nur in Familien, sondern auch ein grundsätzliches Bildungskanonproblem. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema, über das ich mich tagelang unterhalten könnte, aber.
Teil 5 mit Anna auf der Flucht. Die sind 2 Jahre auf der Flucht insgesamt, von 33 bis 35. Das heißt, die sind aus Europa raus, bevor es in Europa explodiert.
Sie sind vom Festland weg, sozusagen.
Ja, die sind nach England geflohen,
Ja.
wo man ja auch noch genug abkriegt vom Krieg, aber sie sind halt da raus, wo man sie
Sie
dafür, was sie sind, ihnen schlimme Dinge antut.
sind zumindest, also sie sind einem leichten Zugriff entzogen.
Und sie haben zweimal, was das angeht, auch Riesenglück gehabt, weil sie aus
Ja.
Deutschland rausgekommen sind, bevor es richtig losgeht. Und ihre
Naja.
letzte Station, Festland Paris, sind sie halt auch raus, bevor
Also
es richtig
sagen wir es
losgeht.
mal so rum.
Ja.
Sie sind aus Deutschland rausgekommen, bevor die Länder drumherum, zumindest die Westen, feststellen, dass es vielleicht besser ist, wenn man jetzt schon mal sagt, nee, ihr könnt nicht kommen. Oder nur sehr restriktive sagt, wer kommen darf. Und sie gehen aus Paris weg, bevor England feststellt, dass auch sie besser mal überlegen, wen sie kommen lassen, weil sie sonst aus Angst, dass sie alle nicht mehr loswerden, vielleicht auch überrannt werden. Und
Ja.
das ist ja letztendlich ist auch das wieder das gleiche Problem, was heute ist. Alle meinen auch irgendwie, sie wären so toll, dass alle bleiben wollen. Für immer. Ja, ich finde es auch vermessen. Letztendlich ist es das gleiche, die gleiche Vermessenheit, die, weiß ich nicht, in ganz vielen Bereichen, die Männern untersagt oder untersagen will, dass sie gefühlsbetont sind und dass sie vielleicht auch einfach mal ein Kleid anziehen können, wenn sie da Bock zu haben. Wie sie Frauen immer wieder unterstellen will, dass sie nicht wissen, also dass sich auch eine 20-Jährige, dass sie sich nicht selber entscheiden kann, ob sie Kinder haben will oder nicht. Also so diese Vermessenheit anderer entscheiden zu wollen, was für einen das Beste ist, das kommt ja letztendlich auch in dem Film.
Davor sind sie ja geflohen. Das
Davor
ist
fliehen sie und es begegnet ihnen überall immer wieder.
ja auch das Wesen des Faschismus. Es entweder lässt du uns entscheiden, was für dich das Beste ist, oder wir bringen dich um.
Ja.
Das ist die Wahl, vor der du letztendlich gestellt wirst.
Und zwar, es gibt keinen, dann geh halt woanders hin, sondern es ist tatsächlich ja ein friss oder stirb. Und zwar im realsten Sinne des Wortes. Ja, aber auch so andere Einschränkungen begegnen einem im Film ja immer wieder, so ohne dass sie wirklich bewusst, also sie werden thematisiert als das, wie es halt ist, aber eben dadurch, dass diese Familie so anders ist, fällt es immer wieder auf.
Es ist auch ein bisschen eine Coming of Age, also eine Entwicklungsgeschichte. Deswegen, da wollte ich vorhin hin mit denen, also ich sagte, sie sind ja 2 Jahre unterwegs. Das ist ja für einen Neunjährigen eine lange Entwicklungsgeschichte. Da
Ja,
passiert ja viel in
das
2 Jahren.
und wir haben ja auch mal, wir haben während des Films schon gezählt, wie alt sie ist, wenn in Europa der Krieg zu Ende ist. Und das heißt, ja, sie geht mit 9 weg.
1933 ist sie
Genau.
9 Jahre alt.
Das heißt, 12 Jahre später ist sie 21,
Sie
also
verbringt ihre
voll volljährig.
Komplette Pubertät im Krieg. Und England
Ist auch ganz schön hart im Krieg.
vielerlei Hinsicht. Man ist da nicht sicher vor dem Krieg. Also man erkennt es halt auch ganz stark einfach daran, es fängt halt damit an, da sind wir wieder beim Namensgeben. Sie muss sich ganz hart entscheiden, welches Kuscheltier sie mitnimmt, was eine schwierige, komplizierte Entscheidung ist.
Für eine Neunjährige, ja.
Weil die Kuscheltiere sind ja auch alle irgendwie noch echt, also Persönlichkeiten, die man beachten muss und
Vor allem in
ja.
einer Zeit, wo man selbst wenn man als Familie Geld hat, eben keine 300 Kuscheltiere hat.
Und das schwingt auch gleichzeitig auch immer die Illusion mit, dass das alles nur auf Zeit ist, dass es bald wieder eine Normalität gibt, die alte Normalität, dass wir zurück können. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie sich für immer von ihren Kuscheltieren verabschieden muss, sondern mehr,
Wen will sie im Moment lieber bei sich haben?
ich fahre jetzt eine Woche zu Oma und ich kann jetzt nur ein Kuscheltier mitnehmen, Ding.
So stellt sich das für sie dar und die Eltern, also ich glaube, der Vater weniger als die Mutter, aber die Mutter hat es auch irgendwie noch so ein bisschen, also finde ich, die Mutter wirkt auch irgendwie so, als hofft sie, dass sie jetzt vielleicht ein Jahr höchstens weg sind.
Alle, auch der Vater.
Ja, beim Vater weiß ich nicht, da habe ich manchmal das Gefühl, dass er sich das anders einredet, um einfach nicht völlig zu verzweifeln und auch seiner Familie keinen Antrieb mehr sein zu können.
Das Interessante daran ist, dass ich habe das Gefühl, dass derjenige, der sich die Illusion am allerwenigsten macht, ist der 12-jährige Junge, der die ganze Zeit die Schwester dafür belächelt, dass sie irgendwie noch glaubt, dass sie zurückkehren.
Das und der auch, glaube ich, deswegen so am meisten Probleme hat, also oder mehr Probleme als Anna, sich an die ständigen Wechsel zu gewöhnen.
Weil er davon ausgeht, irgendwann muss ja was für Dauer sein.
Ja, und weil er einfach, weil er so viel Weitsicht schon hat, zu denken, wie oft schaffe ich das noch? Gibt es überhaupt irgendwo noch einen sicheren Hafen? Wie oft kann ich noch eine neue Sprache lernen, neue Leute kennenlernen? Was natürlich auch dazu kommt, dass man da mit 12 moralisch und auch Dings sich anders drauf zugeht. Also auch die Leute einem gegenüber, weil die haben ja schon viel gefestigtere Freundschaften. Das ist für eine 9-10-Jährige, da ist man einfach noch nicht so lange bewusst, dass man sich für immer an Leute bindet, außer seine Eltern. Deswegen ist das für Anna leichter.
Es ist ja auch krass, man muss ja auch bedenken, dass diese kulturellen Unterschiede im Sinne von, welche Verhaltensweisen sind jetzt als positiv besetzt und welche als negativ, wie verhalte ich mich anderen Personen richtig und wie kann man deren Verhalten mir gegenüber, das ist ja noch viel differenzierter zu der Zeit.
Das stimmt. Man kriegt nicht, also gerade Kinder und Jugendliche kriegen ja nicht mit. Also das ist ja schon, ich glaube, schon innerhalb von Deutschland ist das ganz krass. Die Berliner Göre, also ne, so selbst ein gut behütetes, reiches Berliner Kind wächst völlig anders auf als ein Kölner Kind.
Oder ein bayerisches.
Oder ein bayerisches auf dem Land. Oder ein Münchner Stadtkind, wie auch immer.
Ostfriesisches Kind.
Ja.
Die können ja zum Teil noch nicht mal dieselbe Sprache.
Ja, die können sich teilweise nicht mal verstehen.
Das darf man ja auch nicht vergessen.
Letztendlich fängt ja der Sprachdings für die beiden in der Schweiz schon an.
Innerhalb von 2 Jahren komplett kulturell dreimal umher. Einmal Schweizer Dorf.
Und wirklich
Dorfkultur.
Dorf. Also wie viel leben da? Also die Klasse hat, glaube ich, weniger Kinder als unser Hausbewohner.
Das war eine Einraumklasse, wo jede...
Oder nee, wahrscheinlich könnten wir als Hausgemeinschaft diesen Klassenraum genauso füllen, wie dieses Dorf sie gefüllt hat.
Das war eine Einraumklasse, wo jede Jahrgangsstufe in einem Zimmer zusammensitzt. Ja. Ne? Ja.
Also außer man geht halt auf die höhere Schule.
Und von da aus die französische Großstadt, wahrscheinlich die einzige, die sie haben, Paris.
Nein, aber...
Und schon das Schweizerdeutsch ist ja schon so anders, dass du das auch schon erstmal lernen musst.
Schweizerdeutsch ist...
Also zumindest zu verstehen.
Eine harte Sache, ja.
So, und dann gehen die nach Paris. Die Eltern können Französisch, die Kinder halt
einigermaßen,
nicht.
Einigermaßen, ja.
Ja, aber sie kommen durch.
Obwohl doch, doch, die können schon. Ja, die können sehr wahrscheinlich gut Französisch.
Und die gehen ja auch da auf die Schule, die sind relativ lange, über ein Jahr, glaube ich, in Frankreich. Das heißt, die lernen, wie man sich halt in Frankreich verhält, lernen Französisch. Und von da aus geht es weiter nach England. Nochmal von vorne.
Ja, wobei, das wird ja nicht mehr erzählt.
Das wird nicht mehr erzählt, aber wir wissen, dass das so ist, beziehungsweise der Junge sagt das auch.
Und?
Jetzt müssen wir nochmal eine neue Sprache lernen, neue Leute kennenlernen. Die einzigen Konstanten, die diese drei Länder haben, ist, und das wird auch im Film so ganz nett formuliert, alter stinkender Käse.
Ja. Also es ist ja letztendlich mit den Schritten, also mit den Gegenden, die im Film, also die wir miterleben, ist ja jeder weitere Umzug, also jede weitere Station der Flucht, tiefer in die Armut. Es sind so viele Ebenen. Ne? Ja. Also in der Schweiz haben sie erstmal kein Geld, weil sie eben das, was sie noch in Deutschland hatten, an das kommen sie nicht mehr ran, weil das Haus und die Möbel und alles bis auf eine Kiste mit Bucherstausgaben ist alles beschlagnahmt. Und der Vater verdient kein Geld mehr, die Mutter auch nicht. Und es kommt ja auch nichts mehr raus. Also es kann niemand irgendwelche Überweisungen an die tätigen, weil das Nazi-Deutschland da schon nicht mehr zulässt. Aber sie werden halt ja noch positiv von der Familie, von der Wirtsfamilie aufgenommen. Ne, die in sind ja in der Schweiz. Ja. Die geben denen Essen und da arbeitet ja auch keiner für. Also, ne, die sind da Gäste, die zwar was bezahlen, aber ich glaube schon, dass sie mehr dafür kriegen als ein durchschnittlicher Hotelgast.
Sie haben kein Leben im Luxus dort, aber sie haben auch keine wirklichen Sorgen.
Nee, genau. Es gibt immer was zu essen und wenn sie irgendwer reist, der Vater reist oder die Eltern reisen ja dann nach Paris weiter, um zu gucken, ob sie da vielleicht
Geld verdienen können. Das ist der Grund, warum sie nach Frankreich
gehen. Also letztendlich, also sie sind ja in Zürich in einem Grand Hotel. Die erste Station der Flucht, das teure Luxushotel in Zürich. Und das wird zu schnell zu teuer, weil die Tochter krank wird.
Ja, sie sind zu lange drin.
Genau, sie sind 3 Wochen drin mit einem teuren Arzt, weil die Tochter wahrscheinlich die Grippe von oder was auch immer sie gekriegt hat. Auf jeden Fall ist sie 3 Wochen quasi im Delirium und die Eltern wissen nicht mal, ob sie das überleben.
Und die finanziellen Ressourcen werden dadurch wesentlich schneller aufgebraucht als kalkuliert.
Frisst massiv was weg, deswegen ziehen sie ins Bergdorf in ein Gasthaus, was sie sozusagen mehr oder weniger die Familie irgendwie adoptiert. Weil dann gehen die Eltern ja weiter, weil es gibt einen Job, ein vielleicht Jobangebot von einer jüdischen Exilzeitung in Paris.
Weil es einerseits zwar sicher ist und auch versorgt, aber es ist halt kein Dauerzustand.
Ja, muss halt Geld reinkommen, weil das Zimmer wird ja trotzdem die Familie was gekostet haben. Also, die Familie in der Schweiz ist ja schon so eng mit denen verbunden, also oder findet die so gut, dass sie auch deren Kinder aufpassen. Völlig ohne Diskussion. Und dann holt der Vater seine Kinder ab und sie gehen nach Paris in eine kleine ehemals Dienstbotenwohnung von so einem umgewandelten, hochherrschaftlichen Haus. Da werden wahrscheinlich auch, wie man das ja so heute noch von Berlin
kennt. Unterm Dach.
Genau, die wohnen unterm Dach. Und das ganze Haus ist aber ja wahrscheinlich die großen da werden eigentlich pro Etage 2 Wohnungen drin gewesen sein. Die sind wahrscheinlich aufgeteilt in viele kleine Wohnungen. Und da wird es halt ja auch immer enger, weil das bisschen Geld, was er für sein Schreiben in der Exilzeitung verdient, reicht so gerade, knapp und auch nicht immer ja für die Wohnung und für was zu essen und für einen Privatschulplatz. Naja, und dann wird für Anna eine öffentliche Schule, aber eine Mädchenschule mit sehr sonderbaren Gepflogenheiten. Die wirken tatsächlich eher wie Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ich habe mich ja auch die ganze Zeit gefragt, warum haben 3/4 diese, also am Anfang, als man diese Kittel dieser französischen Mädchenschule das erste Mal sieht, warum die meisten so einen lösigen weißen Kragen haben. Aber ich glaube, es liegt nur daran, dass dieser Kittel so eine scharfe Kante hat.
Der sitzt unangenehm.
Der sitzt unangenehm und mit so einem Baumwollkragen, der da rausguckt, kann man das Ding besser ertragen. Oder man muss ihn nicht ganz so eng schnallen und das sitzt halt trotzdem geschlossen.
Was war unser Ausgangsding?
Die Veränderung. Dass zum einen ja nicht nur neue Sprache und neue Gepflogenheiten und neue gesellschaftliche Regeln auf sie zukommen, sondern dass sich ja auch ihre finanzielle Lage immer weiter verschlechtert. So dass die Kinder irgendwann, um eine neue Glühbirne zu kaufen, in einen Brunnen klettern, wo Leute Münzen reinschmeißen.
Ja, man merkt es halt auch daran, dass sie sich vor der Vermieterin verstecken, dass die quasi nicht mehr essen gehen, sondern immer nur Käse mit Brot und Kartoffeln essen.
Ja, Eier. Also selbst Käse ist irgendwann Luxus.
Kinder haben keine eigenen Zimmer mehr.
Die Kinder schlafen in einem Zimmer und in 2 Betten und die Eltern schlafen auf dem Ausklappsofa. Ja. Und man darf sich Ausklappsofas bis Anfang bis mittleren 20. Jahrhundert nicht besonders gemütlich vorstellen.
Der Vater hat Albträume.
Der Vater hat so dolle Albträume, dass man ihn dabei auch nicht erwecken kann. Und die Mutter ist auch völlig, also die verkauft ja auch irgendwann ihre Ohrringe. Ich glaube, für die Weihnachtsgeschenke verkauft sie ihre Ohrringe. Die einzigen, die sie noch hat. Und dann kommt Gott sei Dank für die Familie irgendwann eben das Jobangebot aus London.
Er hat ein Drehbuch geschrieben und
verkauft. Ach richtig, der verkauft ein Drehbuch über den jungen Napoleon.
Inspiriert durch seine Tochter, die nichts gelernt hat über Napoleon, außer die Zahlen.
Nee, wobei er sagt ja daran, ist er erst schon länger, damit ist er schon länger beschäftigt. Aber wahrscheinlich hat ihm das Ganze so den letzten Schub gegeben. Und was ich ganz faszinierend finde, das ist ja dieses, die sind ja dann Silvester auf dem Eiffelturm und sagen so, Kinder, ihr bleibt jetzt für 4-5 Tage alleine in Paris. Die Miete ist ja bezahlt so ungefähr. Das schafft ihr schon und wir gehen nach London. Und Anna ganz klar sagt, so läuft das aber nicht. Wir haben kein Zuhause mehr, deswegen trennen wir uns nicht mehr. Teil 6. Eine Coming-of-Age-Geschichte.
Aber ich weiß, was ich eigentlich wollte, wir haben ja schon wieder vollkommen verloren, das Ding mit dem Coming-of-Age-Ding. Dass ja damit losgeht, dass Anna noch Kind ist und sich um ihre Spielzeug sorgt und sich immer noch Pläne schmiedet, wie es zurückgeht. Und was du auch eben erzählt hast, da geht sie ja als Erwachsene, wo die sagt, ihr könnt uns nicht mal hier alleine zurücklassen. Ist das?
Ja.
Es gibt aber einen Moment, wo das sehr, sehr deutlich wird, wo sie diese ganze Illusion, die sich über den ganzen Film zieht, dass sie zurückkommen könnte, verabschiedet, in diesen Kalender, den sie gemalt hat.
Stimmt, ja, wenn die in Paris packen.
Genau. Sie hat einen Kalender gemalt, in dem sie abkreuzt, wie lange sie schon unterwegs sind und wann die dann nach Hause können. Den zerreißt sie. Also das ist der Moment, wo sie die ganzen Illusionen verliert, wo ihr klar wird, mein altes Leben ist vorbei.
Plopp, 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 plopp.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob es ihr in dem Moment, in dem sie den Kalender zerreißt, klar wird, dass sie nicht mehr nach Berlin zurückkehren kann, oder ob es ihr schon länger klar ist, sie es aber in diesem Moment das erste Mal offen zeigt? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, das sage ich jetzt eher aus dem, was ich von Kindern weiß, aus meiner Arbeit und so, dass Kinder oft sehr lange mit etwas innerlich beschäftigt sind, so irgendwo im erweiterten Sichtfeld, irgendwo am Rand von ihr, also so, ne? Es nagt was an ihren Gefühlen und so. Und es dauert sehr lange, oft, bis das wirklich in die Realität übergeht, einfach, also bis sie es wirklich bewusst haben, weil sie es einfach bei Kinder ja so lange nur ein begrenztes Zeitempfinden haben und nach hinten sowieso wenig Erfahrungsschatz haben und nach vorne raus einfach nicht so weit denken können, weil ja rückwärts nicht so viel da ist.
Nein, ist nicht viel, nach vorne ist nur Potenzial.
Was man halt nicht überblicken kann, wenn man keine Erfahrung damit hat, wie Dinge wahrscheinlich ausgehen. Also nehmen Kinder, irgendwann haben sie die brauchen tatsächlich etwas Fassbares, mit dem sich etwas verknüpft.
Eine Art Ritual.
Irgendwas, oder weiß ich nicht.
Eine Handlung, die quasi den Übergang symbolisiert. Eine symbolische Handlung.
Entweder das, oder es ist halt irgendwas, das wirklich dann solche Gefühle so groß werden, weil sie sich nicht mehr, also weil sie sich so in den Vordergrund drängen, dann kommt sowas wie eine Zeit lang wegen jedem Kleinstkram heulen oder immer wütend sein oder total anhänglich. Und dafür ist sie aber halt schon ein bisschen alt, ja. Also sind es solche Dinge wie in dem Fall den Kalender zerreißen. Dass etwas, was schon lange in ihr arbeitet, dadurch für sie endgültig und sozusagen manifestiert und erfassbar im Sinne wirklich von Anfassen ist. Ne? So, dass etwas, was mit etwas verknüpft ist, weggeht, was man mit rumtragen kann.
Ihre Innenwelt durch eine Handlung nach außen mit der Außenwelt verknüpft.
Wieder auf ein Level bringen, ja.
Ja, die Antwort finde ich gut, aber willst du wissen, wie ich auf die Frage gekommen bin? Und zwar habe ich gedacht, dass abhängig davon, wie diese Frage beantwortet wird, und der Film beantwortet sich ein Stück weit diese Frage, weil diese ganze Entwicklung, die wir an den Mädchen sehen, läuft auf diesen Punkt hinaus, auf die Akzeptanz. Und ab da erst verstehst du den ganzen Film eigentlich nur zurück zu dem, was sie hatte, bis zu diesem Punkt, und ab da ist der Film ja auch schon fast vorbei. Also das ist so der, könnte sagen, dass der große Endkampf des Films. Wenn das halt nicht so wäre, dass das halt nur ausdrucksweise eine längere Entwicklung ist, sondern eine plötzliche, impulsive Handlung, die andersrum die Entwicklung dann auslöst, das wäre ein ganz anderer Film. Eine ganz andere
Erzählung. Und ich glaube, das hätte nicht so rum funktioniert, sondern das hätte dann, weiß ich nicht, der Bruder, der genervt davon ist, dass sie das Ding rumschleppt, zerreißt den und schreit sie an oder so.
Deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt, dass der Film vielleicht nicht bewusst mit dieser Szene anfängt und um die noch aufgebaut wird, aber letztendlich kreist der ganze Film wie so eine Spirale auf diesen Punkt zu.
Du meinst dieses von, wir reisen rum, damit wir irgendwann wieder nach Hause gehen können, zu wir reisen rum, um ein neues Zuhause zu finden.
Wie ein Hai um sein Opfer kreist und langsam näher kommt, kommt sie zu diesem Punkt, von dem ersten Punkt, von dem Startpunkt.
Wir gehen für 6 Wochen weg.
Genau, das wird nur ein komischer Urlaub zu, jetzt ist alles anders. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist in diesem Anlass mich neu zurechtzufinden.
Plopp, 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 plopp. Berlin kommt nicht wieder. Und selbst wenn ich wieder nach Berlin käme, wäre es trotzdem nicht mehr Berlin.
Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich die ganze Familie durchmacht, wir aber an Anna am deutlichsten erkennen. Je kleiner diese Illusion wird, desto mehr wird sie auch selbstständig agierend.
Ja.
Innerhalb des Films. Also das dadurch wird es zu einer Entwicklungsgeschichte auch. Also vom Kind zum jungen Erwachsenen.
Ja.
Oder zumindest fast erwachsenen Jugendlichen mit enormem Kalorienbedarf.
und ich würde vor allem sagen, dass sie diesen, also sie macht den eigentlich ja sehr dankbaren Also sie muss diesen Zwischenschritt auslassen, wo du eben zum Beispiel selber entscheidest, okay, es ist nur noch ein Kuscheltier und auch das kann ruhig mal für eine Woche oder einen Monat nicht im Bett liegen. Gehe ich jetzt, keine Ahnung, mein Papa will zwar, dass ich das und das Buch lese, aber lese ich das überhaupt? Diese kleinen Schritte darf sie ja alle eigentlich gar nicht mehr machen. Ne, sie wird ja von heute auf morgen eigentlich
großgezogen, großgerissen.
Teil 7. Der Patenonkel und was das über die Qualität des Films aussagt.
Genau, der Patenonkel. Der Patenonkel, den finde ich super, weil da kommen wir jetzt zu den Qualitäten des Films, die sich an den Patenonkel ganz gut, glaube ich, erzählen lassen. Also, warum das ein gut erzählter Film ist, warum das ein gut erzählter Kinderfilm ist und warum gut erzählte Kinderfilme auch Filme sind, die sich eigentlich Erwachsene auch gut mal mit den Kindern oder auch alleine anschauen können. Weil es nämlich dann ein gut erzählter Kinderfilm macht es aus, dass es ein guter Film ist, der das Publikum auch ernst nimmt. Dieser Film baut so eine Grundstimmung auf, dass gerade was Schlimmes passiert, dass was Gefährliches passiert, ohne es allzu deutlich zu machen, ohne dass, das haben wir glaube ich schon am Anfang gesagt, es wird nicht direkt gezeigt, was Schlimmes alles passiert in Deutschland. Die sind ja schon nicht mehr da zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Und wir sind immer bei der Familie. Wir verlassen die nicht.
Man wird nicht an einen anderen Schauplatz als den Kosmos der Familie geschickt, um zum Beispiel zu sehen, dass es in Deutschland immer schlimmer wird, sondern...
Wir erfahren es immer so ein bisschen eingestreut durch Zeitungsartikel, was andere ihnen erzählen, wie andere auf sie reagieren während der Flucht. Aber dabei gibt es eine Konstante, die es halt auch erzählt, und zwar durch einen konstanten persönlichen Absturz. Der Patenonkel von Anne, der in Deutschland geblieben ist. Der auch.
Weil der ist irgendwie, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich Tierarzt oder so. Also er arbeitet auf jeden Fall in einer theoretisch wichtigen Position im Berliner Zoo, also im Tierpark. Und der besucht sie noch einmal in der Schweiz und schickt ab da, und er hat auch vorher schon, aber schickt eigentlich regelmäßig Postkarten. Und die, im Nachhinein ist mir das aufgefallen. Erst haben sie ja noch wirklich so Zoobild, das sind noch so, am Anfang sind das so Zoodings. Und die letzte Postkarte, da ist eine Bleistiftzeichnung von einem Kaninchen drauf, tatsächlich. Wo er dann schreibt, weiß ich gar nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall keine Zoo-Postkarte mehr. Was aber keiner registriert, weil sich alle einfach so freuen darüber, dass nochmal eine Postkarte kommt, weil die so wenig geworden sind.
Die werden immer weniger, die werden immer kürzer und immer kryptischer, also immer weniger direkt. Und dann kommt irgendwann gar keine Postkarte mehr.
Und sie versuchen, eigentlich ja alle in der Familie versuchen sich das so zu reden, dass er einfach keine Zeit hat. Bis dann ein Freund von, wie heißt der eigentlich nochmal?
Onkel Julius.
Julius,
das ist genau. Doch mal ein Onkelname, oder? Onkel Julius. Man muss sich an die drei Fragezeichen denken.
Weiß ich nicht, der heißt Justus.
Justus Jonas auch noch. Keiner ist der Julius.
Nein.
Ne?
Nein, also der ist zum einen, ist er halt so ein bisschen der, ja, der, also, weil das ist ja schon was. Annas Eltern sind ja schon sehr nüchtern und klar sortiert und im Kopf. Und Julius ist so ein bisschen so der, der Geschichtenerzähler und der, so das, was Kinder ja auch ganz stark haben, dieses bisschen mythische, ein bisschen, weiß ich nicht, der Glaube an den Weihnachtsmann. Naja, aber dieses, dass man halt in der Fantasiewelt lebt und sich Dinge eben mit dem, was man schon verstanden hat, erklärt. Ja. Erst als sie dann von fast 10 ist und ihre Welt so zu bröckeln beginnt und auch die Möglichkeiten über der Raum immer kleiner wird, indem man die Dinge leicht nehmen kann und ihn nicht mehr nur auf kindlicher Ebene auf den Grund gehen kann, sagt sie dann, weil sie soll immer drauf pusten und dann geht sie zauberhafterweise, geht seine Taschenuhr auf. In dem Moment, wo klar wird, es wird aus der Schweiz kein Zurückkommen mehr nach Deutschland geben.
Und sie sehen ihn eventuell nie wieder.
Und irgendwie schwingt das selbst bei Anna mit, dass es, also der sagt das ja keiner. Aber so wie er sie traurig drückt und so, ne, und also irgendwie so anders drauf ist und er ja auch wirklich mit leichtem Gepäck sie besuchen kommt aus, ich weiß gar nicht mehr.
Der war glaub, in, der war, in der Schweiz.
Ja, das aber ich glaube in Basel und das ist ja immer noch nach mit heutigen Zügen 2 Stunden entfernt. Genau, er kommt ja und sagt auch, dass das alles weg ist. Also er sagt ihr auch, dass der Koffer nicht mehr zu erreichen ist, wo ihr Kaninchen drin ist. Und damit fängt sie an zu sagen, dann ist wohl doch alles irgendwie schlechter und blöder als gehofft. Und da sagt sie zum Beispiel dann zu der Uhr, ich weiß, wie das geht. Ich glaube nicht mehr daran. Du drückst da oben auf den Knopf. Und da tut er sie ja auch nicht. Also Onkel Julius tut sie ja auch nicht. Und ihre Gefühle und ihr, wo ihm klar wird, sie versteht immer mehr, tut das ja nicht ab, sondern er spricht mit ihr und sagt ihr irgendwas von wegen, da ist ein Licht in deinem Herzen und pass nur auf, dass es nicht ausgeht. Das ist tatsächlich ja schon irgendwie kitschig. Aber anders kann man es tatsächlich Hoffnung und daran glauben, dass man das Ganze übersteht. Einem Kind, glaube ich, auch schwerer. Also,
wobei da ist für mich tatsächlich der Unterschied. Also es ist nicht kitschig inszeniert.
Nee, genau. Es gibt keine kitschige Musik und er ist auch wirklich ernsthaft betroffen. Er will es nicht in der Gänze zeigen, wie es ist, aber er will es ihr auch nicht komplett verheimlichen und sie in einen Kokon packen und sagen, alles ist voll toll. Ja. Ist halt gerade ein bisschen ungemütlich, aber es ist alles nicht schlimm, sondern er sagt ihr ja schon damit auch, es wird noch sehr ruppelig, bevor es vielleicht wieder besser werden kann. Ja. Am Ende erfährt man, dass er das Ganze, also er hat seinen Job verloren, weil er auch Jude ist.
Seine Großmutter.
Ach nee, genau, seine Großmutter.
Das hat gereicht.
Das reicht tatsächlich,
das ist ja auch
um einen Job zu verlieren.
Das ist ja auch das Krasse an diesem System. Es erfindet nicht nur die Figur des Juden, also wie die Juden sehen und darstellen und
nee, sondern
das existiert ja nicht. Das ist ja eine erfundene Figur.
Plopp, 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 plopp.
Also es ist ja nicht so, dass sie den Juden erfinden, sondern sie erfinden ein Zerrbild, ein Klischee eines Juden und behaupten dann einfach, beziehungsweise werfen den Juden dann vor, dass dieses Klischee, das sie sich ausgedacht haben, echt ist und dass es eine Frechheit ist, dass sie sich so verhalten, wie sie behaupten, dass sie es tun, was sie eigentlich gar nicht tun.
Ja, wobei man ja schon sagen muss, die Nazis haben dieses Bild nicht erfunden.
Wo es mir letztendlich geht, ist, dass man sich ein Bild von jemandem im Kopf ausdenkt, ihn dann, ohne ihn kennengelernt zu haben, vorwirft, dass er diesem Bild entspricht. Es ist ein bisschen so, als würde plötzlich auf einen ein Fremder zukommen, einem ein Schild in die Hand drücken, einem mitteilen, dass man ein Schwein sei, dass man so ein Schild in der Öffentlichkeit in der Hand halte, einen am Ende dafür noch erschießen und dabei hat man selbst noch nicht mal die Chance gehabt, auf das Schild draufzuschauen.
Plopp, 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 plopp.
Sondern sie erfinden einfach auch Juden, die es nicht gibt und bringen sie dann dafür um, dass sie erfunden haben.
Ja. In der jüdischen Selbstwahrnehmung ist dieser Mann kein Jude.
In seiner eigenen, und das ist die einzige, die wirklich zählt, müsste er auch vollkommen Schnurz sein. Das ist ja eigentlich gar kein Thema. Aber was nicht Schnurz ist, ist, dass jemand, der sich nicht als Jude begreift, der keinerlei Gefühle dazu hat, einer zu sein,
alles verliert,
weil irgendwelche erfundenen Szenarien und erfundenen Kategorien ihn zu was machen, von der nie auf die Idee gekommen ist, dass das ist. Also diese Gruppe wird nicht nur ausgegrenzt, sondern sie wird auch erfunden. Künstlich. Also es gibt ja Juden, aber es gibt nicht die Juden, die Nazis jagen und umbringen.
Es gibt vor allem keine, in dem Sinne, es gibt keine genetische Disposition.
Ich finde das auch gar nicht gerade richtig, das auf Juden zu beschränken, weil das ist die größte Gruppe, die sie umgebracht haben. Aber sie haben genau dasselbe Spiel mit vielen anderen Gruppen gespielt, die einfach nicht das reinpassen wollte, was sie als Bild haben wollten, wie die Gesellschaft ist. Also Homosexuelle, Intellektuelle, die falsch intellektuell waren, also die falsch gedacht haben.
Die Nazis des 20. Jahrhunderts fanden aber ja letztendlich jede Art von Intellektualität fragwürdig.
Und diese Gruppen, die wussten ja zum Teil gar nicht vorher, dass sie zusammengehören. Ja. Also so ein fester, monolithischer Block Juden, das gibt es nicht. Fester, monolithischer Block Intellektuelle, das gibt es nicht.
Auf keinen Fall.
Fester, monolithischer Block Homosexuelle gibt es nicht. Sind alles eigentlich keine sehr starken Verbindungen, sondern die wirklich starken Verbindungen sind viel kleineren Gruppen.
Und es ist auch nach wie vor traurig, dass es bis heute Menschen gibt, die
Verbindungen
bestehen. Ja, also ich meine, weißt du, ich kenne voll viele, auch in welcher Form auch immer, queeren Menschen, die bis heute gefragt werden, kennst du nicht den und den, der ist auch schwul? So, das ist, als würde man mich fragen, kennst du die und, also obwohl, das werde ich auch gefragt. Es scheint irgendwie so ein menschliches oder in unserer Gesellschaft so ein Ding zu sein. Ich werde gefragt, kennst du die und die, die ist auch Erzieherin? So, aber das ist natürlich für etwas, was einen, glaube ich, nur deswegen mehr als nur ausmacht, wen man am liebsten küsst und anfasst, weil man so stark danach definiert wird, dass man quasi zwangsrandgruppisiert wird. Obwohl alles andere eigentlich man wie jeder andere ist. Oder nicht nur eigentlich, man ist wie jeder andere, weil man liebt. Punkt aus. Wird ja auch irgendwie in eine Gruppe gesperrt und dann arrangiert man sich vielleicht damit.
Aber jetzt erstmal zurück zu Julius und seinem Tod. Haben wir schon gesagt, dass er tot ist? Er hat sich umgebracht.
Er hat sich umgebracht am Schluss, weil er...
weil sie ihm alles genommen haben, was
sie ihm lebenswert. Und ich glaube, er wollte letztendlich, weil dann war ihm auch irgendwann klar, das wirst du eh nicht überleben. Und dann wollte er es selber entscheiden, weil raus kam er ja schon nicht mehr. Das hat der Freund von ihm, der in Paris auftaucht.
Auch ein Flüchtling.
Auch ein jüdischer Flüchtling, auch gesagt. Ja, der sah auch, den haben sie gut gemacht. Der sah auch wirklich aus, dass er über ganz viele Umwege illegal, also wirklich.
Der sah fertig aus.
Halb verhungert, also wirklich ausgezehrt und verzweifelt, ganz alleine sich irgendwie noch auf den Weg machen konnte. Schwarz sozusagen, also versteckt.
Sind viele zu Fuß über die Grenze zur Schweiz zum Beispiel.
Oder später, halt dann auch Frankreich. Über irgendwie irgendwelche grünen Schlupflöcher, Gebüsch-Schlupflöcher.
Die hatten noch weniger dabei, weil sie wirklich tragen mussten selber.
Ja, und weil es halt auch auffällig ist. Genau. Ne? Du kannst dich ja eine Zeit lang noch, wenn du irgendwo lang spazierst, fällst du vielleicht nicht so auf.
Und der überbringt die Nazi-Nachricht, dass er gestorben ist. Und so über diese indirekten Sachen erfährst du halt, warum sie überhaupt geflohen sind, was in Deutschland los ist.
Dass man nicht nur vielleicht seinen Job verliert, sondern dass man nichts mehr darf.
Und am Ende tot umgebracht wird oder sich selber umbringt. Also am Ende tot ist. Und ohne die Schlagwörter.
Teil 8. Eine universelle Fluchtgeschichte?
Also das einzige Schlagwort, was wir hören, ist Hitler, NSDAP, Nazis. Aber wir hören nichts von KZ, wir hören nichts von der Wehrmacht, wir hören nichts.
Von der SA.
Ja, die ganze, es wird
Doch, SA kommt auch irgendwann mal.
Ja, aber wie soll ich es ausdrücken? Das ist etwas, was ich so noch nicht gesehen habe, dass über diese ganzen Schrecken erzählt wird. Aber auf einer nur sehr persönlichen Ebene.
Ja, es ist...
Ohne, dass uns die Nazi-Ästhetik zum 10.000. Mal...
Ja, es wird sozusagen den Tätern jegliche Identität genommen, die sie ja auch nicht verdienen. Sie werden sozusagen sie werden in ihrer Bildhaftigkeit aufgelöst. Also es wird ihnen die Präsenz genommen, die aktive Präsenz.
Und dadurch wird die Geschichte natürlich auch allgemeingültiger zu einer Fluchtgeschichte, die halt nicht nur eine deutsche ist, sondern die halt auch...
Die eine generell verfolgten und Kriegsgeschichte ist.
Wobei sie haben ja noch Glück gehabt, also die haben ja eine Luxusflucht gemacht.
Sie können ganz normal, sie machen ja keine, sie machen eben nicht die quasi in den Koffer oder in den Kofferraum gesteckt oder die, ich bin 4 Tage 400 Kilometer unterwegs, weil ich immer nur Nahstrecken fahren kann, weil ich ja ohne Koffer... kann ich keine 2 Tage im Zug sitzen.
So, und da ist mir was aufgefallen, was ich dem Film selber gar nicht vorwerfen möchte, weil das ist halt biografischer Film, das ist halt, das hat jemand erlebt, das hat einen Kern. Wenn du das änderst, was ich meine, dann hast du da was Fundamentales geändert. Aber diese Geschichte, die wir hier erleben, die Oberklasse haut ab, verarmt, das ist eine Geschichte, die wir immer wieder erzählt bekommen. Auch dieser Kontrast zwischen den bösen Faschisten und Nazis und dieser guten Familie, und das ist ja eine gute Familie. Ja. Auch das kriegen wir immer wieder erzählt. Was ich aber relativ wenig wahrgenommen habe, ist die Geschichte von den Arschlöchern, die es aber auch getroffen hat vielleicht. Das trifft also ja nicht, hat ja nicht nur gute Menschen getroffen, sondern es hat auch Anführungszeichen schlechte Menschen.
Dass der opportunistische, keine Ahnung was, der aber dann zufällig sich rausstellt, dass dessen, also jemand, der zum Beispiel 32, 33 auch für die Nazis gearbeitet hat, wo dann nach den neuen, man sieht die Anführungsstriche nicht, aber die dösigen Nürnberger Rassegesetze, weil seine Großmutter Jüdin war, er dann auch entweder flieht oder im KZ landet. Obwohl er letztendlich die gleichen Gedankengänge und so weiter wie die Nazis hat oder noch schlimmere, also oder in den Anfängen, weiß ich nicht, der Verbrecher halt. Es wird nie Böse gegen Böse gestellt, also das meinst du, oder?
Ja, oder?
Also, aber dass jemand, der moralisch verwerflich ist.
Aber noch nicht mal das, dass die Frage war, auch Nazi war nicht Nazi, sondern einfach vielleicht ein Kommunist, der seine Frau geschlagen hat.
Ach so, so die mal, ja.
Ja, verstehst
ja.
du?
Also einer, der nach moralischen Grundsätzen kein guter Mann ist, wo vielleicht manche Leute, die so auf Rache aus sind, sagen würden, der hat es verdient. Der war ja ein nach irgendwelchen Werten moralisch schlechter Mensch. Also hat ihn irgendwie doch die Gerechtigkeit getroffen. Von solchen Leuten wird nicht erzählt. Meinst du so?
Wieso Gerechtigkeit getroffen?
Nein, nicht, dass ich das so sehe. Ja. Aber weißt du, wenn der immer tugendhaft lebende Pfarrer wegen Geld wenn der unverschuldet im Gefängnis landet, wegen übler Nachrede, dann würde jeder sagen, das geht nicht. Wenn aber der seine Frau oder seine Kinder wenn der Vater, der seinen Kindern eine Backpfeife gibt, wenn sie nicht gehorchen, und der ihnen auf die Finger haut, wenn sie sich am Esstisch zu früh an der Wurst bedienen, wenn der ungerechtfertigt wegen etwas anderem, wie zum Beispiel Geldhinterziehung oder Bedrohung, also ins Gefängnis kommt, dann würde die Hälfte der Leute sagen, ja, dafür, das ist vielleicht nicht richtig, aber er hat ja seine Kinder geschlagen, deswegen ist es nicht so tragisch. Dann sitzt er im Gefängnis, zwar für die falschen Gründe, aber anderes hat er ja auch falsch getan. Solche Geschichten, hast du recht, werden auch nicht erzählt.
Auch Ungerechtigkeit an Menschen,
die selber ungerecht
sind, die wir nicht mögen und mit denen wir uns nicht identifizieren müssen. Ich möchte es über. Oder auch meinetwegen, das gibt es ja auch, und da habe ich tatsächlich ein großes Problem. Und zwar, indem du immer wieder die Geschichte vom liberalen, gut situierten Juden erzählt, der als Kontrast zu dem verbotenen
Nazis,
möchte gern arischen Nazis steht, erzählst du auch immer wieder eine Nazi-Geschichte. Weil es gab halt auch Verarmte,
es gab
Juden, die waren Handwerker, es gab religiöse Fanatiker, die einfach auch Arschlöcher waren.
Es gab auch deutschnationale
Juden. Und auch die sind Teil der Geschichte, weil dass die Leute nicht so sein durften, wie sie sein wollen, und den einzigen Menschen, die sie sich gegenüber rechtfertigen müssen, ist ihre direkte Umgebung und dem Gesetz. Und genau das ist ja verloren gegangen. Und das ist nicht nur deswegen verloren gegangen, weil wir Menschen, auf die wir aufsehen können und die wir vielleicht gut finden müssen, viel verloren haben, sondern halt alle anderen haben diese Rechte auch verloren. Alle anderen haben das Recht verloren, ihr Leben zu leben. Verstehst
du? Ja, man wird nicht, also man wurde, egal wer man war, man wurde reduziert auf etwas, für das man nichts kann.
Man hat das Recht darauf verloren, Mensch zu sein. Und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig abgebildet. Teil 9. Ein guter Jugendfilm und ein guter Film. Dieser Film hat ja schon einen Schritt nach vorne gemacht, indem er es halt aus persönlich, auf das sehr Kleine runtergebrochen hat. Was selbst die Anne-Frank-Filme, die ja eine sehr persönliche Familiengeschichte und so erzählen, nicht konsequent durchgezogen haben. Dieser Film hat das sehr konsequent durchgezogen. Und ich glaube, gerade als Kinderfilm ist das hervorragend, weil es dadurch viel begreifbarer wird, viel abgleichbarer wird. Wie ist es mit meiner Familie? Wie ist es mit meinem Leben? Aber auch für Erwachsene wird das viel abgleichbarer und viel leichter verständlich, was da eigentlich passiert. Wenn man einfach sagt, das passiert dir und nicht irgendeiner abstrakten Person.
Ja, oder einer Gruppe. Das ist, wenn man sich mit der Rezeption, gerade auch Kinder und Jugendlicher, mit den Verbrechen der Nazis angeht, so wie es heute hauptsächlich in Schulen verbreitet wird, eben immer da, wo keine Zeitzeugen kommen, wo man solche Filme nicht sieht, oder ganz anders noch wahrnehmbar jetzt mit den ganzen Diskussionen um, war jetzt die DDR ein Unrechtsstaat oder nicht? Wenn du nur abstrakte Zahlen herbeirufst oder nur Leute fragst, deren größte Schwierigkeit war, dass sie nicht immer das Obst essen konnten, was sie wollten, und sie mussten sich viel organisieren, dann kann man auch durchaus sagen, naja, es war vielleicht nicht optimal, es ist ja auch ungerecht, wenn man nicht, weil man Bock auf Bananen hat, keine kaufen kann. Aber ich war in Hohenschönhausen und da war ein Zeitzeuge, der hat erzählt, dass er einfach so, weil er Republikflüchtling war, sei, also der ist nicht mal geflüchtet, sondern er hat nur zu viele Ausreiseanträge gestellt und der falschen Person oder am Telefon abgehört, dass er überlegt hat, wie er vielleicht in den Westen kommt. Der ist nach Hohenschönhausen ins Stasi-Gefängnis gekommen und wurde in einen Raum gesperrt. Der war komplett gepolstert und gleichzeitig wasserdicht gemacht. Und da wurde Wasser reinlaufen lassen. Oder der wurde gefoltert damit, dass er auf dem Tisch lag und ihm, der saß in so einem Raum und es tropfte die ganze Zeit Wasser. Und immer wenn er irgendwie in sich zusammensank, wurde er wieder geweckt. Mehrere Tage immer wieder für ein paar Stunden, sodass er halt einfach überhaupt nicht in Richtung Schlaf kam. Und wenn man sowas hört und sieht und auch noch mit da drin steht und auch zum Beispiel diesen Geruch von diesem Dingens, dann wird es viel schwerer zu sagen, ja, es hat, und selbst da gibt es ja noch genug Leute, die sagen, es hat halt Einzelne getroffen, aber alle anderen waren ja nicht bedroht, was ja Quatsch ist, weil wenn man sowas hört, dann ist ja da auch da wieder jeder, der, weil er das, wie es ist, nicht mehr aushält, wird zum Feind gemacht und mit Dingen bestraft, die niemandem, egal was er selber gemacht hat, irgendwem anders Recht geben, jemandem anzutun. Und das ist ja da auch. Also, ne, wenn man immer nur Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen vorzählt, wie viele Millionen es waren, das funktioniert nicht. Weil es ist ja schon schwierig, sich vorzustellen, hier, die Corona-Leugner sind ja schon nicht in der Lage, ein relativ logisches Bild von ihren eigenen Demos zu haben. Weil Mensch solche Zahlen nicht fassen kann, weil der Mensch, der durchschnittliche Mensch, eine Gruppe von 5 kann er überblicken, ohne zählen zu müssen. Der weiß, das sind 5.
1, 2, 3, 4, 5, viele.
Die Obergrenze, die noch irgendwie die Hälfte der Menschen registrieren können, sind 7. Alles, was da drüber geht, ist eine harte Übung. Und ja, ich kann das ja wirklich aus Erfahrung sagen.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp.
Und du, Karin, geliebteste aller Ehefrauen?
So doof.
Kannst das für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, aus Erfahrung sagen, weil du im Kindergarten arbeitest und ständig einen Überblick über eine wuselnde, kleine, schwer zu zählende Menschengruppe behalten musst?
Plopp, 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 plopp.
Ich kann inzwischen sagen, ob es ungefähr 20 oder 25 sind. Aber ob es jetzt 20 oder 22 sind, kann ich auch nicht sagen. Vor allem, wenn ich die Leute nicht kenne. Ne? So, wenn ich meine Gruppe kenne, dann weiß ich, wie die sich bewegen und so. Aber auch da habe ich schon einzelne fast stehen gelassen.
Rudelüberwachung.
Yes.
Ausbildungsberuf.
Ist es. Nee, aber deswegen, glaube ich, funktionieren solche Filme dann doch irgendwie.
Teil 10. Noch ein paar abschließende Worte zum Film. Was ich eigentlich noch ganz abschließend sagen will, ist, dass die Leistung des Films ist ja nicht nur das Runterbrechen, sondern das auch auf eine dramatische Ebene runterzubrechen. Also es ist ja nie das Riesendrama, sondern halt nur das familiäre Drama, nur das persönliche Fluchtdrama, und der Film macht es auch nie größer. Also das heißt, du hast...
Und es wird an keiner Stelle gesagt, der moralische Zeige, den ja auch Eltern gerne ihren Kindern gegenüber haben, jetzt stell dich nicht so an, anderen geht es noch schlechter. Das kommt nie. Genauso ist aber auch nie, also es wird nie relativiert, aber es wird eben auch nicht an Einzelheiten überdramatisiert, dass das jetzt der eine entscheidende Punkt ist, wo sich die Dinge wandeln. Das ist ja eigentlich klassisch Coming of Age, ne? Weiß ich nicht, der Junge, sich noch nicht über sich selber klar seiende Junge, trifft die Liebe seines Lebens und stellt darüber fest, dass er schwul ist, und damit ändert sich das ganze Leben.
Jetzt kommt die Erlösung.
Ja, genau, es gibt das bei dem Film nicht.
Ja, es gibt
kleine Schritte.
Es gibt die Ablösung, die eine Erlösung vielleicht möglich macht, ab dem Punkt, wo sie sich halt wirklich verstehen, was jetzt wirklich los ist. Dass alles verloren ist. Aber
es ist anders, es ist irgendwie bildlich und auch musikalisch und auch emotional anders, weil es ist ja nicht das eine Ding. Letztendlich, man hätte es auch so aufziehen können, also auch schon Judith Kerr aufziehen können, in dem Moment, wo Anna bewusst wird, dass sie ihr rosa Kaninchen nicht wiederkriegt, ist sie jemand anders. Aber das ist es ja nicht.
Aber die
das
haben
ist
ja noch,
ein Baustein dazu. Aber
die Geschichte hat auch noch Zeit. Das Buch ist eine Trilogie, da gibt es noch 2 Teile. Vielleicht kommen jetzt noch 2 Teile im Kino, ich weiß es.
Ja, aber trotzdem, es ist so funktioniert diese Geschichte nicht, und so funktioniert auch der Mensch eigentlich.
Der Film erzählt halt auf einer dramatischen Ebene, die einen klar macht, was gerade los ist. Und wie drängend das ist, was los ist. Aber nie mehr. Der findet immer die Dosis, die es braucht. Also für mich. Und das macht es halt zu einem guten Film, einen guten Kinderfilm, weil er halt die Dosis dessen, was passiert ist, sehr begreifbar macht. Halt, aber auch zu einem guten Film generell, weil es einfach gut erzählt ist. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Film. Ich finde die Inszenierung jetzt nicht, also ich bin da jetzt nicht so, will ich wiedersehen, rausgekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Film einfach das macht, was er machen muss, um das zu erreichen, was er erreichen möchte. Also unglaublich gutes Handwerk.
Ja, also ich fand den Film tatsächlich, ich hatte auch Sorge, dass er eben entweder zu kitschig wird oder zu nichts sagen, weil einfach wichtige Elemente vielleicht fehlen. Also nicht, dass ich jetzt einen konkreten Vergleich zum Buch habe, aber einfach so, was ich allerdings für mich schwer fand, und da glaube ich, das liegt aber vor allem daran, dass ich einfach sehr viel darüber, also über die Zeit auch weiß, und das ist einfach so einer meiner Zeitfenster ist, über die ich mich sehr intensiv, also an denen ich auch tatsächlich historisch arbeite, in meinem Kopf immer wieder.
Die dich fundamental interessieren?
Ja, fehlte mir beim Gucken für mich selber so eine Einordnung, wie knapp es jetzt war.
Ja,
die Familie.
Dass es jetzt 2 Jahre waren, musste ich zum Beispiel nachlesen.
Genau, das wird, also doch, man kann es, wenn man genau überlegt, weil sie wird 10 in der Schweiz, und dann kommen noch wieder Jahreszeiten.
Ja.
Also der Film, wenn die nach England überfahren, ist ja wieder Sommer. Also, oder da ist es wieder warm, sonst könnten sie so nicht oben auf dem Ärmelkanal auf dem Schiff stehen. wenn es nicht wieder mindestens Mai oder sowas wäre. Aber mir war halt, also doch, mir war klar, dass sie gehen, 33. Also weil, ne, das fängt ja an mit diesem Faschingsdings und das ist Februar 33. Ja,
das wird, glaube ich, sogar eingeblendet. Sehr eindeutig gemacht. Sie gehen quasi mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler.
Ja, aber selbst das finde ich schon schwierig, weil die sind irgendwie fast, also weil sie sagt dann, der Frühling kommt bald, aber in Berlin am Mitte Februar ist der Frühling noch ziemlich weit weg. Da fing es an, für mich nicht mehr zu passen.
Also das ist so dein einzige...
Das ist das, was, das hat mir den Film, auf der anderen Seite hat er da tatsächlich dazu geführt, dass das Erleben mehr so ist, war wie für jemanden, der nicht wirklich Ahnung hat, was wirklich passieren wird.
Ich bin auch der Meinung, also was
das ist. Aber so das hat mich zwischendurch, hat mich das einfach ungemütlich angestrengt. Ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber...
Desorientiert.
Mich hat es gestört, dass ich nicht genau weiß, in welchen Rahmen ich das einordnen soll.
Ich glaube auch, dass es so eine Art Einsteigergeschichte ist, weil sie vereinfacht ja auch viel. Dass es lustig ist, dass genau das in dem Film auch vorkam, wo dann hieß, wie ihr lernt nur die Zahlen, das ist ja vollkommen uninteressant.
Ja.
Und gleichzeitig hat dieser Film uns gar keine Zahlen geliefert. Also
er hat nur über Veränderungen im Wetter und
genau.
So Meilensteine wie, man kann Erdbeeren in der Schweiz essen und in Paris guckt man sich Weihnachtsbäume an.
Der Film hat halt als Film, also filmisch erzählt.
Genau, er hat bildlich erzählt.
Das ist ja auch eine Qualität.
Es ist auf jeden Fall eine Qualität, aber es hätte mich auch nicht gestört. Also nein, andersrum. Ich fand es schwierig, jetzt wirklich zu kapieren, wie lange sie nach dem Geburtstag noch in der Schweiz sind. Ob man einfach den, was Quatsch gewesen wäre, ihren 11. Geburtstag auszulassen. Aber es war trotzdem irgendwie nicht so ganz eindeutig für mich. Also, ja, vielleicht, also ne, irgendwas, irgendwie war das so ein bisschen glaub, so.
Ich glaube, du hast deinen Punkt. Ich glaube, ja, ich glaube, wir können das jetzt auch hier beenden. Wir haben gesagt, oder?
Ja.
Und es fehlt noch das Videothekserlebnis.
Videothekserlebnis.
Okay, ich bin immer überfordert von der Traumatik.
Darf ich von vorne anfangen?
Ja.
Ich glaube, er hat uns zugewunken.
Ja.
Ja, hat er uns zugewunken?
Weil ich habe es gar nicht gesehen. Also war hinter uns, es war niemand auf der Straße.
Da hat er uns zugewunken.
Plopp, 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 plopp.
Jetzt kommt meine Ode an den Mann hinter den Tresen. Ode an den Mann hinter den Tresen. Freundlicher Tresenmann ist heute mit Winken dran. Der Gutfühlmann, der winkt uns an, der winkt an uns vorbei und doch rührt er unsere Herzen an.
Plopp, 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 plopp.
Wir sind als Stammkunden akzeptiert.
Wobei ich das nicht glaube. Wann warst du das letzte Mal da?
Eben, das wundert mich ja. Oder die ist inzwischen Zug sehr schlecht besucht, aber das glaube ich
nicht. Nee, vielleicht war es auch eher ein, keine Ahnung, vielleicht hat er dich auch zuerst verwechselt.
Oder hat kapiert, dass wir da wohin wollen, weil wir unsere Fahrräder da abgestellt haben.
Keine Ahnung. Ture wurde zugewunken und wir sind auf jeden Fall irritiert.
Gut, Videothekserlebnis abgehakt.
Nein.
Nein.
Ich möchte schon was zu drinnen sagen. Also das Neuheitenregal, aus dem wir ja jetzt beschlossen haben, dass wir vorher eine Genre erwürfeln und dann da was nehmen. Diesmal war es Drama. Ob es dann bis zu den Hörern gelangt, ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest ist das unsere neue Alternative zu, wir gehen freitags ins Kino und suchen uns das raus, was uns von den Sachen, die laufen, am interessantesten erscheint oder am machbarsten. Aber das ist ja letztendlich immer noch so. Wir nehmen ja nicht alles, weil ich bestimmte Sachen nicht ertrage und du bestimmte Sachen nicht erträgst und wir uns ja auch gegenseitig nichts kaputt machen wollen. Aber dann wollte ich ja, das hat jetzt nichts direkt mit dem Podcast zu tun, aber dann wollte ich gerne noch was anderes ausleihen und stand wie jedes Mal in dieser Traumathek und war völlig überfordert, weil alles so eng gepackt ist und es leider nicht alphabetisch ist.
Sie haben es noch enger gepackt. Sie haben Zwischenregale reingeschoben. Hast du es gesehen?
Ich dachte, die waren schon immer da.
Ja, nee, ich glaube, die sind neu. Aber ich mag das. Das ist wie so einen alten, rumpeligen Buchladen unterwegs.
Ja, aber leider ist es halt, weil DVD-Rücken nicht viel sagen und es im Moment ja auch man doch nicht ewig in Läden verweilen will. Also ich nicht.
Für mich gibt es zwei Gründe, in eine Videothek zu gehen. Der erste Grund ist, ich weiß genau, was ich haben möchte. Dann gucke ich vorher nach und sage dann, hier, ich hätte den Film an Dresden direkt, dann kriegst du den auch. Ja. Oder ich weiß es überhaupt nicht. Und dann finde ich, dass es wie so ein alter, rumpeliger Buchladen ist. Perfekt.
Ja, ich finde es auch geil. Aber ich habe wieder mal gemerkt, ich kann es nicht immer. Also es ist nicht wie im Buchladen, wo auch viel so rumliegt. Aus dem Buchladen kann ich ja eigentlich quasi nie rausgehen, ohne irgendwas gekauft zu haben. Aber in der Videothek, das hatte ich früher, selbst als man noch Videos auslieh.
VHS-Kassetten.
VHS-Kassetten.
Oder meinst du Betamax?
Nein, die habe ich nie gehabt.
Ich auch nicht.
Als man noch VHS-Kassetten auslieh, da ist ja der Rücken ist ja einfach so breit, dass man da auch oben noch ein Bild, das man auch erkennen kann, hintut.
Es passen auch viel mehr DVDs in ein Regal.
Richtig.
Es passen mehr Blu-rays als DVDs in ein Regal, weil da ist der Rücken noch schmal und dann sieht man noch viel weniger drauf.
Ja, aber die haben auch gar nicht so viele Blu-rays.
Stimmt.
Also ich glaube, sie fangen jetzt an, so dass sie sagen, das, was wir neu kaufen und es gibt es auf Blu-ray, kaufen wir auch als Blu-ray. Aber so, und das ist so ein bisschen, da war ich jetzt, als wir da waren, auf jeden Fall sehr von überfordert. Habe deswegen nichts weiter gefunden. Aber ich denke, ich muss das jetzt auch so machen. Dinge, die es nicht in der Stadt gibt, haben die eine Online-Suche?
Haben sie, ja. Du kannst auch vorbestellen da.
Ich finde es voll super, dass es die gibt. Und ich habe da auch schon coole Sachen gefunden. Aber jetzt war ich völlig geflasht.
Jo, das ist doch
fertig.
Mal schauen, in welche Videothek wir das nächste Mal.
Ich habe da so eine Idee.
Ja, ich wünsche noch einen schönen, wann immer ihr das hören mögt.
Ein schönes Nach-Podcast.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, wenn ihr euch traut, einen Podcast anzuhören.
Bis zum nächsten Podcast-Monat. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Plopp, 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 plopp.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja,
könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rodcast.
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 Cast.
Das Vogelgezwitscher wurde aufgezeichnet von Klangbild und runtergeladen haben wir es bei freesound.org. Ein Link zu seinem Freesound-Account, also dem vom Klangbild. A link to the Freesound-Account von Klangbild ist in der
Show Notes.